Willkommen zu Hand aufs Harz, dem offiziellen Podcast der Daikin Handball Bundesliga, der stärksten Handballliga der Welt. Leute, wir sind bereits bei Folge Nummer 130 angekommen und wir finden, es ist allerhöchste Zeit für den Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft, Johannes Golla. Der stand natürlich, das könnt ihr euch vorstellen, schon ziemlich lange ganz oben bei uns auf der Liste. Es hat allerdings ein bisschen gedauert, bis wir das jetzt endlich mal organisatorisch hinbekommen haben. Bodenständig, sympathisch und sehr reflektiert. So habe ich ihn in diesem Gespräch erlebt und Johannes hat wirklich extrem offen über seinen bisherigen Lebens- und Karriereweg gesprochen. Er hat uns sehr persönliche Einblicke erlaubt, zum Beispiel über die Art und Weise, wie er denn so tickt. Er ist einer, der ziemlich viel nachdenkt, wie ihr mit Sicherheit merken werdet. Wie war das denn damals genau mit seinem Wechsel von Melsungen nach Flensburg? Und warum geht er wieder zurück? Das haben wir alles beleuchtet. Und da gab es ja durchaus verschiedene Spekulationen. Johannes verrät hier bei Hand aufs Harz, wann genau er definitiv nach Melsungen zurückgeht. Genug der Vorrede, würde ich sagen. Lassen wir den Captain zu Wort kommen. Hand aufs Harz, Folge 130 mit Johannes Golla. Viel Vergnügen. Also ich freue mich wirklich außerordentlich, dass wir das jetzt mal zustande gebracht haben. Erstmal herzlich willkommen, Johannes.
Vielen Dank.
Der Mann, der in Flensburg lebt, der Host des Podcasts, sitzt in München. Das ist geografisch kompliziert, aber wie schön, dass man sich bei der Nationalmannschaft mal treffen kann. Müssen wir ganz kurz erklären, die Folge erscheint ja erst am 21.05. Wir treffen uns aber in der Nationalmannschaftswoche. Wir sind hier in Ludwigsburg im Mannschaftshotel. 2 Tage nach dem Spiel in der Schweiz, 2 Tage vor dem Spiel gegen die Türkei. Und da haben wir uns jetzt mal getroffen. Was war denn da los am vergangenen Mittwoch, sag mal, Johannes? Das Unentschieden in der Schweiz. Ergebnis ist ja okay, aber so vom Spiel her.
Ja, war, glaube ich, von Anfang an nicht das Spiel, was wir uns gewünscht haben. Wenn man vielleicht eine Überschrift finden muss, dann ist es, dass man gemerkt hat, dass es für die Schweizer noch um unglaublich viel ging, ja, und für uns um nicht mehr so viel. Und wir haben uns nicht genug gewehrt, meiner Meinung nach. Also wir haben genau das, mit was die Schweiz uns beeindruckt hat, also praktisch einer aggressiven Abwehr, vorne 1-gegen-1-Duellen, die ja gefühlt 110% angenommen wurden, genau das Gleiche haben wir nicht geschafft. Und dann mussten wir in den letzten 10 Minuten mit aller Kraft den Kopf aus der Schlinge ziehen, haben das auch geschafft. Und da sieht man, was wir eigentlich für eine Qualität haben, wenn wir es schaffen, was Einstellung und Emotionalität angeht, auf das Niveau des Gegners kommen oder da auch dem Gegner was voraus haben. Und das haben wir ja Mittwoch über 50 Minuten nicht geschafft.
Ja. Am Ende steht das Unentschieden. Damit ist der Gruppensieg fix. Ihr seid fix qualifiziert für die Europameisterschaft im nächsten Jahr. Und über diesen Gruppensieg, der wichtig war, kommt ihr in diesen ersten Topf bei der Auslosung. Also was das betrifft vom Ergebnis her, ist alles in Ordnung. Dass das kein gutes Spiel von euch war, brauchen wir nicht reden. Ehrlich gesagt, ich hatte dann schon auch den Gedanken, jetzt in der Saisonphase, wo im Grunde alle von euch schon brutal viele Spiele in den Knochen haben, wo man natürlich sich noch auf persönliche Ziele mit den Vereinen konzentriert, ist es da schwieriger, sich dann auf so ein Spiel zu fokussieren? Du hast es ja gerade schon skizziert, indem es ja nicht mehr um die ganz, ganz großen Sachen gegangen ist, weil ihr hättet euch ja auch mit einer knappen Niederlage qualifiziert.
Ja, könnte man natürlich so argumentieren. Auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sein, dass so ein Spiel viel mehr Kraft kostet als ein Spiel, in dem wir unser Spiel spielen, in dem wir eine gute Abwehr spielen, wo wir unseren Torhütern noch mehr helfen, weil in der Regel haben wir immer gute Torhüterleistungen, darüber ins Tempospiel kommen. Das würde uns allen erstmal für den Kopf, weil das natürlich eine mentale, unglaubliche Herausforderung ist, solche Spiele dann am Ende noch probieren müssen zu drehen, aber auch körperlich viel leichter fallen würden als ein Kampf über 60 Minuten. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir die Qualität haben, um diese Spiele viel souveräner zu gestalten. Und deswegen, ja, kommt das natürlich noch oben drauf und ist eigentlich eine Mehrbelastung. Und wir könnten uns das Leben so viel leichter machen, wenn wir unsere Aufgaben da besser annehmen.
Wenn du das merkst in so einem Spiel wie am Mittwoch, dass es einfach nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt, wie interpretierst du da deine Rolle als Kapitän? Hast du da Sonderaufgaben?
Ja, nicht nur als Kapitän, sondern einfach auch als einer der Spieler, der lange dabei ist. Einer der älteren Spieler, wenn man sich unsere Mannschaft anguckt, es ist schon bemerkenswert jung.
Du bist also einer der Älteren.
Richtig.
Also bei Fußball bist du bei alt.
Ja, mit Abstand. Also jetzt gerade zum Zeitpunkt, Andi ist abgereist, haben wir keinen Spieler, der über 30 oder 30 oder älter ist. Also Timo.
U21-Weltmeister
richtig.
Von vor 2 Jahren.
Ja. Timo ist mit seinen 29 Jahren der älteste Spieler. Das ist schon eine sehr, sehr junge Mannschaft. Mhm. Und da ist es natürlich meine Rolle, in diesen Momenten auch ruhig zu bleiben. Natürlich aber auch in gewisser Weise so den Überblick zu behalten und um zu sagen, was meiner Meinung nach anders gemacht werden soll und das natürlich dann auch den Mitspielern mitzugeben. Das ist aber natürlich eine Aufgabe der Führungsspieler, nicht nur der Kapitän exklusiv hat, sondern es ist auch ein Julian, der auch einige Jahre schon dabei ist, mit dem ich in der Abwehr eine wichtige Rolle habe, der da auch einfach, weil er das im Verein Woche für Woche macht, genauso vorangeht. Das ist natürlich Andi, aber auch David mit Sicherheit, die uns den Rücken stärken. Und da müssen wir trotzdem weiter dran arbeiten, dass wir auch in Stresssituationen uns nicht zu sehr auf individuelle Qualität und auf gute 10 Minuten verlassen, sondern dass wir da ja einfach als Gruppe resistenter werden. Mhm.
Auslosung ist in der kommenden Woche, das heißt, wenn der Podcast erscheint, hat die schon stattgefunden, können wir natürlich heute noch nicht drüber sprechen. 2026 dann die Euro in, wo ist es, Dänemark, Schweden und Norwegen, also komplett Skandinavien. Das passt ja wenigstens mal geografisch zusammen. Lass uns mal Richtung Verein gucken, zu deiner SG Flensburg-Handewitt. Ein paar Tage nach Erscheinung dieses Podcasts, kann man das so sagen, ist euer Saisonhöhepunkt, so wie sich die Saison jetzt entwickelt hat, dieses European League Final Four in Hamburg?
Ja. Absolut. War natürlich anders geplant. Mhm. Wir hätten uns sicherlich erhofft, dass wir zum einen im Pokal schon Final Four gerne gespielt hätten zu dem Zeitpunkt, aber natürlich am liebsten auch in der Bundesliga noch um den Titel mitspielen. Danach sieht es jetzt gerade nicht mehr aus, um es freundlich zu formulieren. Und jetzt haben wir natürlich dieses Highlight Hamburg. Das ist ein Final Four-Wochenende. Haben letztes Jahr den Titel geholt. Das waren oder sind sehr, sehr schöne Erinnerungen, die wir da zusammen mit unseren Fans haben. Und das wollen wir natürlich dieses Jahr wieder genauso genießen. Ich glaube, es wird eine ganz besondere Veranstaltung. Es sind wieder 3 deutsche Mannschaften dabei. Es sind
Kiel-Melsungen, ihr spielt gegen Melsungen im Halbfinale.
Richtig, es sind mit Kiel und Flensburg natürlich auch geografisch 2 Mannschaften dabei, die sicherlich mit vielen Zuschauern kommen werden. Mhm. Also es wird, glaube ich, schon eine ganz besondere Atmosphäre und ja, man merkt bei uns als Mannschaft, dass wir uns darauf freuen. Man merkt aber auch bei unseren Fans, Unterstützern und allen, dass da nochmal ein großes Event auf uns zukommt, auf das sich alle sehr, sehr freuen.
Wenn man sich die großen Titel anguckt, also Deutsche Meisterschaft, Champions League, EHF, European League, gibt es da für dich eine Kategorisierung?
Ja,
was steht da über welchem Titel?
Ist natürlich erstmal jeder Titel hat seine Besonderheiten, die Geschichten, die geschrieben werden. Glaube aber, dass natürlich ein deutscher Meistertitel sozusagen der stabilste und der Titel ist, der mit am meisten Arbeit verbunden ist, glaube ich, wenn eine Mannschaft deutscher Meister wird. Vor allen Dingen bei der Konkurrenz, die es mittlerweile in der Bundesliga gibt, dann ist das sicherlich der Titel, der am höchsten zu bewerten ist, weil er sicherlich auch den Startplatz in der Champions League garantiert, der mich auch nach wie vor stolz macht, das erleben zu dürfen mit einer Mannschaft dass ich das erleben durfte mit einer Mannschaft über, ja, was sind das am Ende, 9 Monate, so eine
gleich in deiner ersten Saison hast
genau,
du es ja geschafft.
Genau, mit der so eine Konstanz zu haben, so ein Selbstverständnis zu haben, diesen Titel zu holen, das ist was ganz Besonderes. European League war auch ganz besonders, weil es doch eine lange Durststrecke war mit der SG. Hat lange gedauert, bis wir einen Titel geholt haben. Und die anderen beiden habe ich noch nicht gewinnen dürfen, beziehungsweise habe auch noch keinen Champions League Final vorgespielt. Ich glaube aber auch, die Spieler, die dort gewonnen haben, ich durfte damals als Zuschauer in der Halle sein, als Magdeburg den Titel gewonnen hat. Und ich glaube, das ist auch was ganz Besonderes. Mhm. Und ich glaube, auch oft was Einmaliges. Ja.
Halbfinale gegen Melsungen, kann ja kein ganz normales Spiel für dich sein, oder? Dein Ex-Verein, dein zukünftiger Verein und dann auf so einer Bühne?
Jein, also es ist immer natürlich so, dass man viele bekannte Gesichter sieht. In der Mannschaft nicht mehr so, aber natürlich außenrum Betreuer Michael Allendorf mit ja, ganz vielen, die um den Verein arbeiten, habe ich natürlich damals zu tun gehabt, werde ich auch in Zukunft wieder zu tun haben. Trotzdem auf dem Spielfeld ist es, klingt doof, aber es ist ein Spiel wie jedes andere. Mhm. Es hat eine gewisse Brisanz, weil wir uns letztes Jahr im DAB-Pokal im Halbfinale extrem schwer getan haben, ausgeschieden sind. Wir sind dieses Jahr im Pokal gegen Melsungen ausgeschieden. Ist eine Mannschaft, die taktisch immer überragend eingestellt ist und da ja jeden Gegner vor Herausforderungen stellt. Deswegen ja, ist das eine sehr reizvolle Aufgabe, auf die ich mich freue.
Ja, ich meine, also die Besetzung dieses Final Fours, das ist brutal. Ja? Mit euch, mit Melsungen, mit Kiel, mit Montpellier. Er könnte fast ein Champions League Final Four sein. Also ich finde auch, was die Besetzung betrifft, das hätte schon eine herausragende Wertigkeit, diesen Titel zu holen. Ne?
Absolut. Ich finde sowieso, dass ab dem Viertelfinale in dem Wettbewerb das Niveau unglaublich hoch ist. Also ich glaube, es gab
so mittlerweile.
Genau, es gab, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, auch kein Spiel, was nach dem Hinspiel entschieden war, oder keine Runde, die nach dem Hinspiel entschieden war. Es ist alles eng beisammen. Wenn man ins letzte Jahr guckt, ich glaube, das Viertelfinale damals war Berlin gegen Nantes im EHF Cup. Das ist dieses Jahr
Halbfinale
Final beim Champions League Final Four.
Also, ja, hast vollkommen recht.
Der Wettbewerb hat mittlerweile auch eine große Qualität und deswegen ist auch die Wertigkeit und die Vorfreude auf dieses Wochenende riesengroß.
Jetzt hast du es ja selbst schon gesagt. Ihr seid da mit dabei. Das ist jetzt euer Highlight. Ihr habt euch natürlich vor der Saison noch mehr versprochen. Ja. Ihr galtet als Mitfavorit auf den Meistertitel oder zumindest was die ersten beiden Plätze betrifft. Also Champions League Quali, da sieht es nicht gut aus im Moment. Es sind 6 Punkte Rückstand, das ist eine Tatsache und es sind nicht mehr so viele Spiele. Ihr seid im DHB-Pokal gegen Melsungen rausgeflogen. Was machen wir denn mit der Saison aus Flensburger Captain-Sicht? Also bei der SG?
Ja, also alles in allem haben wir nicht das erreicht, was wir uns vorgenommen haben und haben auch nicht, das Maximum aus unserem Kader ausgeschöpft, weil ich glaube, dass wir in der Besetzung eine der Top-Mannschaften in Deutschland sind und sind aber leider in vielen Spielen an uns selbst gescheitert. Es ist so, dass wir sicherlich auch gegen die eine oder andere Top-Mannschaft Punkte gelassen haben, was aber nicht oder was sich fast nicht vermeiden lässt. Zudem aber auch bei den vermeintlich kleineren Mannschaften zu oft gestolpert sind und das ist etwas, mit dem wir natürlich nicht zufrieden sind. Es hat vielfältige Gründe. Wir haben natürlich trotzdem noch eine relativ frische Mannschaft, was Bundesliga-Erfahrung angeht. Wir haben mit Kai Smietz leider einen Spieler, der uns schon lange fehlt, der in der Planung eine zentrale Rolle spielen sollte. Wir haben mit Simon Püttlik jetzt jemanden, der seit paar Monaten ausfällt. Das kommt dann alles mit rein. Es gab einen Trainerwechsel, der ja leider auch aufgrund der gezeigten Leistung zustande gekommen ist. Deswegen, wir sind mit viel mehr Erwartung an uns selbst in die Saison gestartet und konnten das bis zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht auf dem Feld zeigen.
Also du hast jetzt ja nachvollziehbare Gründe aufgezählt. Gibt es da trotzdem auch dass du enttäuscht bist, ist klar, ja, aus der Gemengelage raus, aber gibt es da auch einen Teil, der das nicht ganz nachvollziehen kann, dass ihr doch ein ganzes Stück weit weg seid von den absoluten Top-Mannschaften, also im Moment von Berlin, Melsungen und Magdeburg, was die Minuspunkte betrifft? Oder ist es für dich vollumfänglich erklärbar
durch all diese Zusammenhänge? Nein, ist es überhaupt nicht. Und das ist ja so, dass man auch immer versucht, aus den Rückschlägen zu lernen. Ja. Und sobald, oder wenn dann ein neuer Rückschlag kommt, dann steht man oft wieder ein paar Schritte zurück an einen Punkt, wo man sich eigentlich schon, wo man dachte, dass man weiter ist. Aber es ist halt einfach eine extrem schwierige Liga, wo Niederlagen dazugehören. Aber trotzdem muss man halt gucken, dass man die Spiele, die man gewinnen muss, gewinnt. Und das schaffen wir aktuell nicht. Deswegen, es gibt die Gründe, die ich angesprochen habe. Trotzdem, auch in der Zusammensetzung, in der wir sind, gibt es Punkte, die wir einfach hätten vermeiden können, wenn wir unsere Aufgaben besser machen.
Ich meine, wir sitzen hier, oder ich auch, und freue mich darüber mit Leuten, vor allen Dingen aus der Bundesliga, und wir reden immer wieder über diesen Wettbewerb, der so tough ist, und zwar in allen Tabellenbereichen. Kretsch hat es immer schön gesagt, finde ich, hat gesagt, also als Unbeteiligter ist das Geilste, was es gibt, Handball-Bundesliga zu gucken. Wenn du da selbst drin steckst, ist es echt tough. Mhm. Ja. Weil du kannst ja, nichts ist gewiss. Und es ist tatsächlich so, es ist ja keine Floskel. Und ihr bekommt es halt in dieser Saison trotz nachvollziehbarer Gründe auch zu spüren. Ich meine, die SG, ähnlich wie der THW, hat ja grundsätzlich schon immer den Anspruch, Champions League zu spielen. Das wird vermutlich die vierte Saison jetzt in Folge schon ohne Königsklasse. Oder hast du noch irgendwelche Hoffnung, dass das noch reichen könnte?
Ja, Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, aber wenn du realistisch auf die Tabelle guckst, dann gibt es da drei Mannschaften, die auch aktuell stabil spielen, in der Regel nicht mehr einzuholen sind. Ja.
So, und was bedeutet das für den Verein, auch für dich persönlich, dass das jetzt zum vierten Mal schon der Fall ist in Folge?
Ja. Ich glaube, dass jeder Spieler, der nach Flensburg kommt, nach Flensburg gekommen ist, um mit diesem Verein auch Champions League zu spielen, und dass jeder Spieler auch den Glauben daran hat, dass das in der Mannschaft steckt. Mhm. Und deswegen ist es natürlich, oder ist jedes Jahr, in dem man sich nicht qualifiziert, ein Rückschlag und eine Enttäuschung. Trotzdem sind wir natürlich auch, sitzen alle gemeinsam in dem Boot, und das Einzige, was wir machen können, ist, aus den missglückten Situationen zu lernen und uns für die Zukunft besser zu wappnen für den Wettbewerb. Und es gehört viel Selbstverständnis dazu, dass man Spiele, die knapp sind, die jede Mannschaft hat, am Ende für sich entscheidet. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir nicht vergessen, was in uns steckt. Wenn man sich die einzelnen Spiele anguckt, wie vorhin schon gesagt, glaube ich, gibt es wenig Mannschaften, die besser sind, viele, die auf einem ähnlichen Niveau sind, aber trotzdem müssen wir mit viel mehr Selbstverständnis, mit viel mehr Selbstvertrauen agieren, und dann wollen wir den Verein, ich habe nicht mehr allzu viel Zeit, aber ich habe auch noch ein Jahr vor mir, wieder zurück in die Champions League führen.
Da werden wir später noch drüber sprechen, natürlich über deinen Wechsel, der für 2026 geplant ist. Soweit zum ersten Teil zur sportlichen Aktualität. Jetzt wollen wir erstmal gucken, nach einer kurzen Pause natürlich, wo der Mann eigentlich so herkommt. Und so gefühlt bist du ja schon ewig mit dabei, aber bist ja auch noch ein junger Kerl. 27, oder?
27, ja.
Ist doch gar nicht. Also kurze Pause, bis gleich. So, da sind wir wieder bei Teil 2. Hand aufs Herz, Folge 130 mit Johannes Gollhaf. Wie kann das sein, dass wir schon 130 Folgen haben und du bist jetzt erst bei uns?
Also, ich glaube, ich habe mal eine halbe Folge aufgenommen um den Supercup rum. Das ist aber schon viele Jahre her. Aber so eine richtige hatte ich noch nie.
Ja, die Wahrheit ist, wir haben es schon ein paar Mal versucht, gell? Aber wir sind einfach logistisch nicht zusammengekommen. Ja. Also umso schöner, dass wir uns heute treffen können. Der junge Herr spielt in Flensburg. Das weiß, glaube ich, jeder. Aber woher kommt er denn eigentlich? Geboren im November 1997 in Rüdesheim am wunderschönen Rhein. Wie heißt denn die Gegend? Rheingau?
Oder? Genau, ja. Rheingau heißt die Gegend, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Ich sage immer in der Nähe von Wiesbaden. Das kennen dann schon ein paar mehr Leute.
Bisschen westlich, ja. Mainz-Wiesbaden.
Genau.
Und wie lang ist es von halbe Stunde?
Viertelstunde von Wiesbaden, genau. Und für meine ausländischen Kollegen sage ich immer in der Nähe von Frankfurt, weil okay, das durch den Flughafen natürlich ein bisschen bekannter ist. Und von mir zu Hause ist es ja eine gute halbe Stunde, wenn man gut durchkommt, bis Frankfurt.
Ist das Rheinland-Pfalz oder Hessen?
Das ist Hessen.
Das ist Hessen.
Ja, der Rhein ist praktisch genau die Grenze.
Ah, okay. Aber du bist ja dann aufgewachsen in Erbach,
heißt das, genau, oder? Ja, genau, Eltville-Erbach.
Das ist ja direkt am Rhein, oder?
Richtig, ja.
Also hast du ja aus deinem Kinderzimmer auf den Rhein geguckt?
Nee, so nicht. Es ist ja praktisch ein Tal. Der Rhein ist in der Mitte, außen geht's hoch, ja. sind Weinberge. Und ja, wir haben ein Dorf am Rhein, aber nicht direkt am Wasser gewohnt.
Weingegend, klar.
Ja.
Stehst du auf Wein?
Also generell trinke ich relativ wenig, aber wenn, dann gerne mal einen Wein zum Essen oder sowas. Ja. Und man wächst natürlich damit auf. Also ich glaube, meine Großeltern, auch meine Eltern, da gibt es eigentlich kein Zusammenkommen, wo es nicht dazugehört, auch einen Wein von den ortsansässigen Winzern zu trinken. Und da gibt es auch eine Riesenauswahl. Also
Rote und Weiße?
Ja, bei uns ist schon Riesling, also der Weißwein, deutlich mehr verbreitet. Und das ist ganz charmant, weil jedes kleine Dorf ganz viele kleine Winzer hat. Und wir haben auch so Events, das heißt bei uns Schlemmerwoche. Da macht jeder Winzer seinen Hof auf und man kann praktisch von Hof zu Hof gehen, überall leckere Hausmannskost essen und die eigenen Weine testen. Also es ist ja doch so etwas, was zum großen Kulturgut bei mir in der Heimat gehört und wo man mit aufwächst.
Ja. Kann ich total nachvollziehen. Ich komme aus Oberschwaben, also ich komme aus einer 25.000 Einwohnerstadt. Da gibt es 5 oder 6 Brauereien. Mhm. Das ist natürlich das Bier, aber deswegen, das scheint mir eine ähnliche Kultur zu sein, eben auf Wein zugeschnitten.
Genau, man wächst dann auch auf. Als Jugendlicher geht man in den Herbstferien in die Weinlese und verdient sich da ein paar Euro dazu und sowas. Ja, genau, das gehört bei uns dazu.
Ja, hervorragend. So, also in Erbach also aufgewachsen. Stimmt es? Man hat mir gesagt, dass es dort am Ortseingang ein Schild gibt, auf dem du draufstehst oder abgebildet bist und hier, das ist die Heimat unseres Nationalmannschafts.
Richtig. Kapitän. Das gibt es.
Das ist so.
Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen.
Das glaube ich dir. Hast dich selber aufgehängt.
Das habe ich selbst nicht aufgehängt. Nein, aber eigentlich eine coole Wertschätzung und ich merke das auch, wenn ich in der Heimat bin. Es kommt leider viel zu selten vor, dass sich viele extrem freuen, dass ich diesen Weg gehen konnte und dass viele auch durch mich ein bisschen mehr Handball verfolgen und vor allen Dingen natürlich die Turniere mit der Nationalmannschaft da schon doch auch sehr, sehr stark verfolgt werden und dass sich jeder freut, wenn ich mal da bin.
Ja, weil du es gerade selbst ansprichst. Gut, Flensburg, wie viele Stunden sind das?
Das sind 750 Kilometer.
Oh, das ist schon eine ordentliche Rutsche. Aber deine Family lebt noch dort?
Meine Eltern? Genau. Ja. Und meine Freunde natürlich von früher.
So, also grundsätzlich hast du noch einen starken Bezug dort.
Total. Ja?
Also, aber bist halt nur ein paar Mal im Jahr aus nachvollziehbaren Gründen dort. Ja.
Meine Frau kommt auch aus der Gegend. Okay. Also das macht es für uns leichter. Weil also wir beide,
deren Familie eben auch dort ist.
Wir haben beide die gleiche Heimat sozusagen. Dann probieren wir schon immer, wenn wir ein paar Tage frei haben, im Sommer meistens auch mal eine längere Zeit dort zu verbringen. Und das ist natürlich auch schön, wenn ich dann auch meine Freunde von früher auch mal wieder in der Heimat treffe, weil sonst ist es oft so, dass sie sich nach meinem Kalender richten müssen und dann mal zu Besuch kommen nach Flensburg. Wird aber auch immer schwieriger, weil sie auch mittlerweile natürlich im Arbeitsleben angekommen sind. Mit 27 ist das Studium irgendwann vorbei und sie haben auch natürlich da andere Verpflichtungen. Und deswegen war das schon immer eine Herausforderung, da Freundschaften aufrechtzuerhalten und natürlich auch die Familie öfter mal zu sehen.
Das wird ja dann wieder leichter in Melsung, aber da kommen wir später noch zu. Das ist ein deutlich kürzerer Wege natürlich. Ja. Also du kommst, das kann man glaube ich so sagen, aus einer Handballerfamilie. Dein Papa... Zweite Liga gespielt?
Ja, richtig.
Und deine Schwester spielt Bundesliga?
Ja.
Bei den Frauen, ja? Das wird dich jetzt wenig überraschen, dass sie sich bei uns gemeldet hat, oder?
Ja, das war naheliegend.
Hallo. Nachdem ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, was ich denn hier sagen könnte, ist mir eingefallen, dass Johannes sehr schnell sehr viele und auch sehr ausgefallene Spitznamen erfindet. Also das ist irgendwie sein Ding, egal ob das für seine Frau ist, für mich oder für unsere Eltern. Da hat er auch als Kind schon sehr abwechslungsreiche Namen, sind ihm da immer eingefallen. Und mich würde mal interessieren, wie er darauf eigentlich immer kommt und ob das bei seinen Mannschaftskollegen eigentlich auch so ist. Liebe Grüße und noch viel Spaß euch.
Vielen Dank, liebe Paulina. Das fand ich mal eine originelle Sprachnachricht. Das hatten wir noch gar nicht mit den Spitznamen. Ja, normalerweise gibt's gute Geschichten, häufig aus dem Nachtleben oder dergleichen. Was ist das mit den Spitznamen?
Ach, also ich weiß auch nicht genau, wo es herkommt, aber tatsächlich ist es so, dass ich immer mal Spitznamen für meine Frau, meine Kinder an den Tag bringe. Ich weiß auch nicht genau, wo es herkommt und die variieren auch immer mal. Also ja. Ist es da nicht,
können wir da eine Kostprobe bekommen?
Ich weiß gerade.
Vielleicht was Harmloses.
Ich weiß jetzt gerade nicht, was aktuell ist. Bei den Kindern ist es dann natürlich immer so was Versüßlichtes, sage ich mal. was aber dann auch irgendwann ein bisschen zu doof wird und dann ändert sich das mal wieder.
Wie alt sind deine Kids?
2 und 4 Jahre alt. Mhm. Und ich sag mal, mit meiner Schwester früher natürlich, man weiß, wie das mit Geschwistern ist, dann war da sicherlich auch das ein oder andere dabei, wo man sie mal bisschen kitzeln konnte. Aber ich weiß es nicht mehr. Da müsste man sie fragen. Sie weiß wahrscheinlich besser noch was.
Weißt du gar keinen mehr?
Nee.
Paulinchen?
Ja, Paulinchen. Was weiß ich. Irgendwas, womit ich sie ärgern konnte auf jeden Fall. Ich frage sie mal bei Gelegenheit, ob es ihr irgendwas...
Kriegen denn auch Mannschaftskameraden Spitznamen von dir?
Also nicht von mir speziell, aber es ist natürlich schon, wenn man so viel Zeit in der Gruppe verbringt, dann kommen da immer mal lustige Sachen zusammen. Bei uns in Flensburg natürlich nochmal speziell, weil da viele Sprachen aufeinander treffen. Da sind schon mal manchmal echt lustige Sachen dabei, die dann auch oft auf Situationen einfach beruhen, die man so zusammen erlebt hat. Ja.
Aha, okay. Aber da kriege ich jetzt nichts Substanzielles raus. Ey. Ich habe gedacht, jetzt kriegen wir hier einen Knallerspitznamen.
Nein, für also das sind ja auch oft so, es sind auch oft so Banalitäten. Also ich sag mal, wenn jetzt einer in der Mannschaft, es gibt ja so kleine Verletzungen, sage ich mal, wenn sich jemand am Finger wehtut und manchmal hat man ja das Gefühl, dass das dann ein bisschen zu sehr zelebriert wird, das Ganze. Dann kriegt er mal den Spitznamen Daumi, weil er den Daumen halt sich da wehgetan hat. Und es sind so Kleinigkeiten.
Weißt Daumi, du? Der Daumi hängt zur Seite weg.
Ja, ja, und da neckt man sich dann natürlich ein bisschen. Und ja, da gibt es so Geschichten, die immer wieder ganz lustig sind. Und ja.
Weil du gerade von den verschiedenen Sprachen natürlich in Flensburg gesprochen hast. Vorwiegend Dänisch,
ja. Ja,
machen wir uns nichts vor. Geografische Nähe, Anteil der dänischen Spieler im Club. Du bist jetzt seit 2018, glaube ich, ja. Also was sind das, 7 Jahre? Wie viel Dänisch sprichst du eigentlich?
Sprechen ganz wenig.
Verstehst du was?
Ich bilde mir ein, dass ich verstehe, ja, dass ich, wenn ich einmal so den Einstieg ins Gespräch finde, dass ich relativ gut mitverfolgen kann, um was es geht.
Okay.
Ich hätte sicherlich jetzt im Nachhinein gesehen, nicht um mich in der Mannschaft besser zu verständigen zu können, aber einfach auch durch die Nähe zu Dänemark das auch nutzen können, um da ein bisschen mehr einzusteigen. Mhm. Den Einstieg habe ich aber verpasst. Und,
okay.
Aber es ist, um bei dem Thema zu bleiben, bei uns echt ganz lustig, was manchmal mit der deutschen Sprache angestellt wird, durch grammatische oder Wortverwirrung. Also es ist schon.
Du meinst
schon
durch die Dänen oder wie?
Ja,
durch
also
den dänischen Einfluss.
Durch den dänischen, durch den schwedischen, durch den norwegischen, aber dann halt auch den zum Beispiel von Benko bosnischen Einfluss, da kommen schon manchmal ganz lustige Sachen raus. Mhm. Die, wo ich schon öfter gesagt habe, die man leider zu schnell vergisst und die man sich eigentlich mal aufschreiben müsste, weil das lustige
Dinge sind. Du ein kleines Büchlein schreiben.
Absolut, ja. Ja, Lasse Möller ist auch so ein Experte dafür, lustige Sachen erstmal zu entwickeln und dann auch beizubehalten. Und das muss man manchmal aufpassen, dass man das nicht zu sehr mit in den Alltag nimmt, weil wenn ich das, glaube ich, normal in Deutschland spreche, dann gucken mich viele an und sagen...
Das kann man sich vorstellen. Ja. Also, Papa auch schon Handball gespielt. Wie muss man sich das vorstellen? Also, seit du denken kannst, hattest du dann quasi Kontakt zum Handball?
Jein. Also, bei mir im Dorf gibt es keinen Handballverein. Mhm. Ich habe natürlich durch meinen Vater immer Kontakt zum Handball gehabt. Wir waren sicherlich auch mal Handball gucken, in mehr als es vielleicht jemand machen würde, der keinen Kontakt hatte.
Wo hat er nochmal gespielt?
Er hat in Wiesbaden gespielt, mhm, bei einem Verein, wo ich auch später gespielt habe. Er hat in Dotzheim gespielt, in Breckenheim. Also es sind alles so Vereine da in der Wiesbadener Gegend. Ich habe aber mit Fußball angefangen, weil das einfach das Naheliegendste bei mir im Dorf ist. Geht jeder in den Fußballverein, spielt dann da und guckt, ob das was für ihn ist. Meine Mama sagt immer, ich habe mehr auf dem Boden gesessen und mit dem Sand vom Hartplatz Burgen gebaut, als ich Fußball gespielt habe. Dann war das relativ schnell wieder vorbei. Dann habe ich bei mir im Turnverein im Dorf Leichtathletik gemacht. Hat auch immer viel, viel Spaß gemacht. Und irgendwann hat mein Papa mich dann mal zum Handball gebracht. Das war dann im Nachbardorf. Und da habe ich aber von Anfang an einen riesen Spaß dran gehabt.
Wie alt warst du da?
Ich glaube, ich war so um die 5 Jahre. Also das ist ja
früh für Handball.
Ist früh, ja. Und ich glaube, man kann das auch noch nicht richtig Handball nennen, was da gespielt wird. Es war aber einfach Zeit in der Halle verbringen, mit einer Gruppe, mit tollen Trainern, die Kinder für den Sport begeistert haben oder beziehungsweise für gemeinsame Zeit in der Halle begeistert haben. Mhm. Und so bin ich dabei geblieben.
Das war das bei der TG Eltville, oder?
Genau, TG Eltville, ja.
Im Grunde dein erster Verein.
Genau, mein erster Verein. Und da habe ich dann auch, glaube ich, bis zur D-Jugend gespielt. Und irgendwann habe ich mich dann wohl auch ganz gut angestellt. Und dann war der Kontakt von meinem Vater zu ehemaligen Weggefährten einfach noch da. Und auch meine Lust und auch die Bereitschaft meiner Eltern, auch ein bisschen längere Fahrten auf sich zu nehmen. Und
wie weit ist Dotzheim war dann der nächste Schritt? Da warst du dann 10, von 10 bis 13.
Genau.
Wie weit ist das weg gewesen?
Ja, das ist dann, muss man nach Wiesbaden fahren, also ist dann 20 Minuten,
okay,
25,
schon,
je nach Verkehr. Ja, das ist dann natürlich auch für die Eltern schon eine größere Belastung, mhm, wenn man das 3-mal in der Woche mindestens fährt. Aber da waren meine Eltern von Anfang an dabei und haben mich unterstützt und haben mir da meinen Traum und den Spaß, den ich am Handball hatte, einfach ermöglicht.
Ich finde es immer total spannend, was die Leute erzählen auf die Frage, wann sie denn quasi so einen Leistungsehrgeiz entwickelt haben im Handball oder wann die Gedanken kamen, Mensch, ich kann das ja ganz gut, vielleicht kann ich da mehr draus machen, weil da gibt es eine irre Bandbreite an Antworten. Bin sehr gespannt, was du da drauf antwortest.
Ja, so eine ganz spezielle Situation bei mir, weil ich immer am Handball an sich so viel Spaß hatte. Also ohne diesen absoluten Traum und Willen oder dieses Ziel zu haben, ich muss es unbedingt zum Profi schaffen. Aber bei mir war es immer so, dass mir das Training extrem wichtig war, weil es mir so Spaß gemacht hat. Also ich war
Tatsächlich.
schlecht gelaunt.
Das hilft natürlich, wenn es
Ja,
Spaß macht.
also müsste man meine Eltern mal fragen, aber ich war wirklich schlecht gelaunt, wenn ich es aus irgendeinem Grund nicht zum Training geschafft habe. Wenn ich die Möglichkeit hatte, war ich
Und
lieber in.
das fing schon früh an.
Ja, genau, aber einfach
Ja.
aus dem Spaß in der Halle zu sein. Ich war manchmal lieber eine Stunde zu früh als knapp da, weil ich dann allein in der Halle stand und Bälle aufs Tor geworfen habe. Und das aber nicht aus dem Gedanken, dass ich damit irgendwann mal meinen Lebensunterhalt verdienen will, sondern einfach, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich habe damals auch gedacht, das wäre schon für mich mega cool, wenn ich es mal schaffe, in Wallau in der ersten Mannschaft zu spielen.
Ja, du hast danach ja in Wallau dann gespielt, da
Genau,
warst
ja.
du 713 bis 15
Genau so,
roundabout,
ja.
also Jugend Wallau. Was war
Ja.
das? C-Jugend, oder?
Das war C-Jugend, genau
Klar.
dann, ja. Erst ein Jahr B-Jugend, glaube ich, noch.
Ja.
Und da hat die erste Mannschaft in dem Zeitraum dritte Liga gespielt oder Oberliga und dann wieder aufgestiegen. Und da war es schon so, dass man gesagt hat, es wäre mega cool, wenn man den Schritt mal schafft, da dabei zu sein. War damals noch nicht absehbar, dass mal diese Möglichkeit für mich besteht, ja, Bundesliga zu spielen, geschweige denn ja, Nationalmannschaft.
Wobei, klar, Wallau ist ein Name im deutschen Handball,
Ja.
logisch, SG Wallau-Massenheim, war damals aber, glaube ich, schon kurz vor der wiederholten Insolvenz. Ich glaube,
Ja.
ein Jahr, also da war irgend noch ein Zweitliga-Jahr mit dieser Spielgemeinschaft mit
Genau,
Frankfurt, glaube
genau.
ich.
Ja, aber das hatte dann nicht mehr viel mit Wallau an sich zu tun. Und
Ja.
dann gab es irgendwann, glaube ich, diesen Restart in der Oberliga. Und das war so die Zeit, wo man auch mit einer sehr, sehr guten Mannschaft, auch mit Spielern, die damals Zweitliga-Erfahrung hatten, den Aufstieg in die dritte Liga geschafft hat. War dann trotzdem aber leider nicht nachhaltig.
Warst du als kleiner Bub mal noch bei der alten SG Wallau Massenheim
Ja, ich
in der
glaube, das
Halle?
war tatsächlich zu früh. Also die waren ja so
Aha.
Anfang, Mitte der 90er Jahre hatten sie ihre
Stimmt.
Hochzeit,
Aber
ne?
sie haben ja auch noch bis Mitte der 2000er Jahre in der
Ja,
Bundesliga gespielt, bis
genau.
5, 6 ungefähr.
Ja, das war, glaube ich, ein bisschen zu früh für
Zu
mich.
früh.
Es gab damals, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, irgendwie HSG Rhein-Main, das war dann die
Ja,
Zweitligamannschaft, die in der
ja,
Ballsporthalle
ja.
in Frankfurt gespielt hat. Da habe ich das ein oder andere Spiel geschaut. Ich hatte damals auch über Jan-Olaf Immel einen persönlichen Kontakt, weil er damals,
Die Flak von Dotzheim,
richtig, genau,
Spitzname,
war
der ehemalige Nationalspieler.
ehemaliger Nationalspieler und ein Trainer von mir, der mich über ja, eine Talentförderung in Wiesbaden begleitet hat. Und dann war das natürlich cool, dass man da jemanden hatte, den man da verfolgen konnte. Aber so richtig Bundesliga-Handball gab es zu der Zeit, wo ich mich erinnere, als nächstes in Wetzlar. Und da war ich, glaube ich, mal ein Spiel schauen mit der Jugendmannschaft. Ja, aber ansonsten eher so gesagt, okay, es macht mega viel Spaß. Und ich finde das schon cool, wenn man dabei bleibt und dann irgendwann in der B-Jugend guckt man natürlich, wo könnte die Reise hingehen. Und dann war es so, ja cool, Oberliga, das schon mega, da sind 200, 300 Leute in der Halle, coole Atmosphäre. Wenn du es mal schaffst, da in der ersten Mannschaft zu spielen, dann hast du schon viel erreicht.
Wo du es gerade ansprichst, also erstmal nochmal Jan-Olaf Immel. Der war bei dir an der Schule, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, es gab mal die Idee, dass ich in Wiesbaden zur Schule gehe, hat sich dann
Weil er ist
aber,
ja Lehrer.
genau, er ist Lehrer an der
Ja?
Eddy-Holz-Schule in Wiesbaden, bin aber dann im Rheingau auf die Schule gegangen, aus unterschiedlichen Gründen. Erstmal, weil es natürlich vom Aufwand her deutlich besser war, für mich im Rheingau zu bleiben. Ich bin trotzdem aber einmal in der Woche nach Wiesbaden zur Talentförderung, heißt das, in Wiesbaden gefahren,
In die
in die
Elli-Heuss-Schule.
Eddy-Holz-Schule, richtig, und da war unter anderem Jan-Olaf Immel als Trainer. Wir hatten damals auch in dem Zeitraum eine Handballfreizeit, kann man das nennen, einmal im Jahr eine Woche Dänemark. Das machen sie bis heute in Ringkøbing, einfach eine Woche Handballcamp sozusagen. Da war ich dabei und wie gesagt, das hat mir immer alles einfach nur Riesenfreude gemacht und ich war ja gerne in der Halle, habe gerne Handball gespielt und das auch bis zu dem Punkt einfach, wo dann die Möglichkeit aufgegangen ist, erstmal in Wiesbaden A-Jugend-Bundesliga zu spielen, was damals schon ein Riesenschritt für mich war, war und dann irgendwann ja die Chance in Melsungen ins Probetraining zu gehen.
Aber auch interessant, da sind ja die Wege auch total unterschiedlich. Du warst eben nicht von Anfang an schon ab B-Jugend in einem Jugendinternat von einem großen Verein, sondern du warst erst in Wallau, dann bei der Eintracht Wiesbaden. Gut, ihr habt dann da zumindest A-Jugend-Bundesliga gespielt. Ja. Das höchste Level, also bevor es für dich nach Melsungen ging, da kommen wir gleich noch drauf. Jetzt haben wir schon ein paar Sachen übersprungen, aber noch was anderes. Das würde mich ja schon interessieren, ob das stimmt. Ich habe gehört, dass du als B-Jugendlicher aus der Hessen-Auswahl aussortiert wurdest. Entspricht das den Tatsachen?
Das stimmt, ja, tatsächlich.
Wer hat sich das einfallen lassen?
Ja und nein, also ich glaube, das sind ja, jetzt im Nachhinein mag das vielleicht doof klingen, aber es ist ja einfach auch normal, dass sich Kinder oder Jugendliche ganz unterschiedlich entwickeln.
Aber wie war die Situation damals? Wie erinnerst du das?
Ja, ich war einfach, habe keine große Rolle gespielt in der Hessen-Auswahl. Ich habe die ein oder andere Maßnahme, ist ja auch da schon so, dass man sich, glaube ich, für ein Wochenende zwei Nächte trifft zum Trainieren. Man musste sich dann über die Bezirksauswahl praktisch dafür empfehlen. Und wenn du es da gut gemacht hast, dann hast du eine Einladung zur Hessen-Auswahl bekommen. Also ähnlich wie es eigentlich bei der Nationalmannschaft läuft. Die Einladung habe ich dann am Anfang nicht, dann mal bekommen, dann war ich mal dabei, habe da keine Rolle gespielt, habe mich, ja, glaube ich, auch nicht so richtig wohl gefühlt. Und dann, ja, gab es irgendwann so praktisch die Ansage, eigentlich hast du hier keine große Zukunft. Und
von wem gab es die konkret?
Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Das war einer der Auswahltrainer.
Genau.
Und, also du hast auch nicht später nochmal mit ihm gesprochen oder er kam zu dir. Ja, ich meine, weißt du, wenn ich mich jetzt, das meine ich überhaupt nicht böse, ich finde es eher Humor, also ich meine es humorig und lustig, aber wenn ich mich jetzt da reinversetze, ich treffe die Entscheidung, der hatte sicher seine Gründe. Also
ja, 100%, das ist ja auch das, was ich sage.
Aber dann wirst du halt Captain der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Wenn ich dir nochmal begegnet wäre, dann wäre ich mit Sicherheit kurz zu denen gesagt, du, nochmal ganz kurz.
Logisch.
Das war vielleicht nicht die richtige Entscheidung damals.
Ja, und natürlich, man läuft sich über den Weg und diese Gespräche gab es natürlich auch.
Die gab es tatsächlich,
ja, oder? Logisch. Und das Ding ist, ich bin aber ja nicht sauer oder ich kann ja auch nicht sauer sein, weil ich sehe auch die Gründe dafür, weil ich vielleicht erstens noch nicht so weit war und zweitens, wenn ich zurückgucke, auch mich da nicht so zeigen konnte, wie ich eigentlich sein konnte. Ich habe damals auch im Rückraum gespielt, also war auch einfach eine ganz andere Situation und ich bin natürlich auch November jüngerer Jahrgang, wenn man die Auswahlmannschaften anguckt, das sind ja alles Erklärungen dafür, dass das damals vielleicht noch nicht geklappt hat. Mhm. Und dann war es halt so, dass ich gesagt habe, okay, für vielleicht und eher nicht, muss ich nicht einmal in der Woche nach Dudenhofen fahren. Das war dann für meine Eltern auch ein Riesenaufwand, von mir aus dem Rheingau eine Stunde hin und zurück, Wetzlar, genau.
SG Dudenhofen, Münchholzhausen.
Richtig, das bringt nichts, dann...
Da war das Auswahltraining.
Quasi. Genau, da war ein Stützpunkttraining von der Hessen-Auswahl und es gab damals halt einfach auch Spieler, die sicherlich auch dort einfach eine gute Rolle gespielt haben und dann war das Thema erstmal für mich abgehakt, hat aber meinem Spaß am Handball an sich keinen Abbruch gegeben.
Okay, aber was hat er denn, weil du gesagt hast, dass die Gespräche oder das Gespräch stattgefunden hat, was hat er denn dann gesagt?
Die Leute. Ja, eigentlich auch so im Spaß, so einfach, ja gut, ist irgendwie doof gelaufen und ja, vielleicht auch so ein bisschen sorry, aber ich sag mal so, wer weiß, wenn ich da dabei geblieben wäre, ob der Weg so geendet wäre, weil wenn ich jetzt gucke, die wenigsten, die damals in der Hessen-Auswahl gespielt haben, beziehungsweise auch zu der Zeit in der Jugendnationalmannschaft gespielt haben,
gibt's jemanden, der es nach oben geschafft hat auch?
Es gibt wenige. Es gibt, glaube ich, Johannes Klein heißt einer, der in meinem Jahrgang gespielt hat. Der spielt in Hüttenberg, zweite Liga. Okay. Also es gibt natürlich den einen oder anderen, der noch Handball spielt, aber verliert man dann auch natürlich aus den Augen. Und deswegen, ich bin super im Reinen und happy mit dem, wie es gelaufen ist.
Mhm. Jetzt waren wir schon ziemlich weit vorne, A-Jugend-Bundesliga. Noch was ganz anderes. Ich habe hier noch eine Nachricht von einem Menschen, den du, glaube ich, auch schon ziemlich lange kennst.
Hi, lieber Johannes, beziehungsweise ich sage ja viel lieber Gude, wie das bei uns in der Heimat normal ist. Deshalb Gude, lieber Johannes. Ich wurde gefragt, ob es so ein, zwei Storys gibt, die ich zu dir erzählen könnte. Und wir sind ja mittlerweile echt schon lange befreundet und haben uns auch vorher schon kennengelernt. Ich Ich glaube, da werden wir uns beide nicht dran erinnern, aber du bist tatsächlich auf dem Video von meiner Taufe als Baby zu sehen, weil deine Eltern sich mal anschauen wollten, wie so eine Taufe in der Erbacher Kirche abläuft. Aber ja, für mich ist so ein Klassiker, das erste Mal, als wir so einen Ausflug in die Weinberge gemacht haben, bei deinen Eltern um die Ecke und wir stundenlang nicht zurückkamen und sich unsere Eltern einen Haufen Sorgen gemacht haben müssen, werden wir, glaube ich, immer wieder erzählen und erzählen können. Aber auch Besuche in Melsungen, wenn wir mal schnell ins Schwimmbad sind oder du für die besonders die Eisversorgung in der Talente-WG zuständig warst und das vielleicht mal ein bisschen ausgeartet ist. Oder die Erlebnisse, die wir auf den Segelbooten, egal ob Rhein- oder Ostsee, zusammen erlebt haben. Also es war eigentlich immer eine schöne Zeit und da gibt es bestimmt einiges, was du jetzt erzählen kannst. Und von mir gibt es eigentlich nur noch liebe Grüße und auch die ganz klassische Rheingauer Verabschiedung. Gute.
Habe ich schon mal gehört. Das war?
Robert.
Robert Fladung.
Richtig.
Ganz alter Freund von dir, ganz enger Freund.
Ja, ich würde sagen, ich habe von früher so zwei richtig enge Freunde, die bis heute eigentlich genauso geblieben sind. Das ist einmal Robert Fladung und Max Mühlhause, die mich ja auch nach meinem Wegzug von zu Hause, das war ja mit 17 Jahren, also mitten im Abitur, weiter begleitet haben und ja, mit denen ich...
Also du bist aufgewachsen mit denen und warst mit denen ja, auf der Schule,
genau.
Bist du dann weggegangen?
Also wir haben uns auf der weiterführenden Schule praktisch kennengelernt.
Ja, okay.
Hat auch ein bisschen gedauert, bis wir uns angefreundet haben, weil wir alle drei auch recht unterschiedlich sind, aber es hat irgendwie so zusammengepasst und Robert ist...
Trotz der Unterschiede.
Ja, 100%. Und bis heute, Robert ist Patenonkel, Max ist Patenonkel von meinen Kindern, Max ist mein Trauzeuge und ja, wir, wie vorhin schon angesprochen, wir versuchen immer, uns irgendwie irgendwo in Deutschland mal zu treffen, weil natürlich jeder seinen Weg geht, aber trotzdem ist das eine sehr, sehr enge Freundschaft, die ich sehr zu schätzen weiß.
Weil du es gerade sagst, diese Freundschaften, die man oder die in den weiterführenden Schulen entstehen, so also was weiß ich dann halt Gymnasium, Realschule, keine Ahnung, das sind ja echt häufig, also bei mir ist das zum Beispiel auch so, die Freundschaften, die einen, also nicht alle natürlich, aber manche, die einen im besten Fall dann durchs ganze Leben
genau,
begleiten.
Genau, die begleiten einen. Es ist genauso, ich habe auch viele Bekannte noch aus meiner Heimat. Wenn ich die treffe, ist es auch super herzlich und ich freue mich, die zu sehen. Es ist auch aus meiner Melsunger Schulzeit so, wenn ich da den einen oder anderen treffe, ist es auch, man merkt, dass einen was verbindet, aber so, ich glaube, wenn es dann richtig matcht, wie bei uns drei, dann bleibt das einfach und das ist auch nicht so, dass wir jeden Tag alles besprechen, was wir erleben, sondern das ist einfach so eine Verbundenheit.
Ist auch gar nicht notwendig.
Das ist nicht notwendig, genau. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass wir in Zukunft auch die Möglichkeit kriegen, uns wieder ein bisschen öfter zu sehen.
Ich glaube, da sind einige deiner Leidenschaften angeklungen in dieser Sprachnachricht. Also Weinberg, Wein haben wir schon gehört. Segeln? Bootfahren?
Ja, eigentlich überhaupt nicht meins.
Eigentlich gar nicht.
Aber von Max, die Familie ist leidenschaftliche Wassersportler, Segler. Und die hatten sowohl auf dem Rhein immer ein Segelboot, als auch später dann in Eckernförde, also tatsächlich nahe bei mir in Flensburg, ein Segelboot, wo wir auch das ein oder andere Wochenende verbracht haben. Und ja,
hast dich überreden lassen.
Ja, ich bin ja offen dafür. Trotzdem, ich bin auch schon seekrank geworden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Begeisterung da unbedingt von mir ausgeht, aber es ist natürlich cool, wenn man auch mal mit den anderen oder mit den Jungs das macht, was ihnen was bedeutet und da auch die Begeisterung mal teilen kann, weil die Jungs sind auch schon zu vielen Handballspielen gekommen, obwohl sie nicht jetzt mit dem Handball aufgewachsen sind und das nur wegen mir und ja. Da gibt es wunderschöne Erinnerungen und ich bin auch den beiden echt dankbar, dass sie oft den Weg auf sich genommen haben, um uns zu besuchen und ja, viel möglich gemacht haben.
Seekrank. Übel.
Ja, es ist also, so schön. Ne?
Wäre das schon, offenbar, du warst auch schon mal.
Ja.
Das ist nicht gut. Ja, das verdirbt dir jeden Spaß
genau,
auf dem Boot.
Genau.
Ich weiß, wovon du redest. Und Schwimmbad und Eis.
Ja. Ja, Schwimmbad war einfach so früher Freibad bei uns nach der Schule los einfach. Dann später auch Therme besuchen und sowas, was wir einfach immer gern zusammen gemacht haben. Und Robert und ich sind auf jeden Fall begeisternder Eisesser, das ist schon immer.
Wir kommen später nochmal zu dem Thema.
Genau.
Abwarten.
Ja, na gut, dann heben wir uns das für später aus. Aber das ist das, wenn wir uns sehen, dann steht das auf jeden Fall immer mit auf dem Speiseplan, dass man mal ein Eis essen geht.
Hervorragend. Du, jetzt springen wir so ein bisschen zwischen den Zeiten, aber das macht nichts, finde ich. Das würde mich wirklich auch interessieren, ob das stimmt, dass du in der Kindheit mit dem HSV Handball sympathisiert hast. Ist das richtig?
Das Ding ist, ich habe durch meinen Opa, der HSV-Fan war, fand ich, also HSV-Fußball,
okay,
hatte ich die Raute schon mal gesehen.
Okay.
Deswegen, ja, fand ich immer ganz sympathisch. Und dann war das natürlich auch die Hochzeit des HSV-Handball, die dann so richtig losgelegt haben.
Champions League, ich glaube 2013, oder?
Ja, 2013, gut, das war dann ja schon 2011. zum Ende hin.
Ja, ja.
Aber dann ist, glaube ich, Anfang der 2000er Pascal Hens nach Hamburg gewechselt, der aus meiner Region kommt.
2002 oder 2003 ja, müsste das gewesen sein.
Ist ja jemand, der genau erstens manchmal bei mir in der Heimat in Dotzheim in der Halle Handball geguckt hat. Dann hat man natürlich einen anderen Bezug. Ist jemand, der aufgrund ja, seines Aussehens ja auch im Kopf geblieben ist einfach.
Warst du ein frühes Handball-Idol von dir?
Ja, auf jeden Fall eins der Welt, oder ja, kann man schon so sagen. Und natürlich die Weltmeisterschaft 2007 waren dann so die ersten Handballerinnerungen, die ich verfolgt habe. Und da war er natürlich auch eine tragende Rolle. Und dann hatte der HSV Handball natürlich zu der Zeit auch, ja, viele Fernsehübertragungen. Und dann hat man das verfolgt. Und wir hatten einmal ja, die Möglichkeit, ein Training anzugucken. Wir haben einen Dänemark-Urlaub gemacht mit Zwischenstopp in Hamburg. Haben dann über ja, Kontakte über Martin Schwalb die Erlaubnis bekommen, mal beim Training zuzuschauen. War mega sympathisch, weil sich auch der ein oder andere Spieler Zeit genommen hat, mal kurz zu schnacken. Meine Schwester ist noch eingeschlafen.
Der übrigens Schwalbe, weil du ihn ansprichst, der kommt nicht gebürtig von dort, aber er war ja auch ewig
Wallau.
Also er ja, kennt genau, die Gegend ja auch sehr, sehr gut.
Absolut. Und dann, wenn man diese Begegnungen hat, dann ist man natürlich auch in gewisser Weise ja, für etwas begeistert. Und das ist ja auch das, was wir heute merken, wie viel das Kindern, Fans bedeutet, da in gewisser Weise was, eine Kleinigkeit zurückzukriegen.
Ja. Es war genau so, wie du es gerade gesagt hast. Ja, damals war der HSV eine Macht, Flensburg, Kiel natürlich auch. Es hat sich extrem viel im Norden abgespielt, auch was die Fernsehübertragung natürlich betrifft. Ich erinnere mich.
Ja.
Und jetzt bin ich gespannt. Dann war der HSV weg. Und dann, was war da mit dem THW Kiel?
Da weiß ich nichts zu.
Da weißt du nichts zu, oder? Nee. Weil hier auf meinem Zettel steht,
ja,
von unserer Rechercheredaktion,
okay,
bei der HWL ausgestellt, dass du nach dem HSV wohl mit dem THW sympathisiert hast.
Das muss ich ganz klar zurückweisen.
Das musst du ich war sehr gespannt, ja, wie du dich aus der Nummer rausziehst.
Das kann überhaupt nicht sein. ich kann mir aber eine Sache vorstellen, wie das zustande gekommen ist. Nämlich hat damals, als ich in Wallau gespielt habe, der Drittligist Wallau-Massenheim die fünfte Pokalrunde geschafft und hat dann das Los THW Kiel gezogen.
Ah, tatsächlich.
Und da war es so, dass wir in Rüsselsheim, in einer etwas größeren Halle, das Pokalspiel THW oder Wallau-Massenheim gegen THW Kiel gucken durften. Und damals bin ich dann auch, dadurch, dass ich in Wallau gespielt habe und natürlich auch Kontakte hatte, in die Kabine des THW gekommen, habe da ein oder andere Foto machen dürfen. Und das fand ich natürlich toll damals als Kind. Überhaupt keinen Plan gehabt, was das jetzt bedeutet, THW Kiel, wenn da die Eulen Ludwigshafen gespielt hätten oder Wetzlar, dann hätte ich da genauso Fotos gemacht und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es daher kommt, aber ja, dass ich jetzt THW-Fan war, das muss ich ganz klar mir weisen.
Also wenn du mich fragst, ich glaube, mit der Nummer kommst du raus aus dieser Angelegenheit. bei deinem nächsten Einlauf in die Flens Arena.
Ja.
Man wird dich auch weiterhin bejubeln.
Ich hoffe, dass ich das über 7 Jahre jetzt zeigen konnte, dass da das Herz blau und rot schlägt.
Polizist wolltest du mal werden?
Ja.
Okay, was hat dich daran fasziniert?
Hast
ein Schülerpraktikum auch gemacht?
Habe ich auch gemacht, genau. Ja, einfach der Beruf an sich. Also ich fand das immer sehr, sehr interessant, sehr ehrenswert. habe mein Schülerpraktikum da nicht direkt bei der Polizei gemacht, sondern bei der Kriminalpolizei, Erkennungsdienst. Also,
das ist ja noch spannend.
Genau, war super spannend und hat mich sehr begeistert. Bei uns in Wiesbaden ist die Polizeischule für Hessen. Also es hätte sich auch angeboten, das praktisch direkt vor der Haustür zu machen.
Also das hätte echt eine Option sein können, wenn der Profi-Handball
nicht gekommen oder möglich gewesen wäre. 85% sicher, dass wenn ich nicht diesen Schritt nach Melsungen gegangen wäre, dass ich zumindest die Aufnahmeprüfung bei der Polizei gemacht hätte.
Okay, und dir das zumindest mal angeguckt hättest aus der Nähe.
Ja, und dann denke ich, wäre ich auch dabei geblieben. Also ich glaube schon, dass das meine reelle Option war, das zu machen. Ja.
Jetzt springe ich mal ganz nach vorne. Ich meine, jetzt mal abgesehen davon, ob du so viel Geld verdienen kannst während deiner aktiven Karriere, dass du im Grunde nach der aktiven Karriere dich zur Ruhe setzen könntest. Aber man will ja auch noch was anfangen mit seiner Zeit. Wär das ein Thema noch für danach oder ist das jetzt zu weit weg?
Ich kann es nicht ausschließen. Ich weiß aber natürlich auch, dass es nochmal eine Ausbildung mit sich bringt, wo man ganz von vorne anfängt. Ich bin dann hoffentlich ja auch in Alter Mitte 30, wo ich mir natürlich genau überlegen muss, ob das der Schritt ist, den ich gehen will. Der Beruf an sich finde ich nach wie vor interessant. Ja. Es gibt aber natürlich ein paar Hürden und da kann ich jetzt nicht sagen, in die Richtung geht es oder in die Richtung geht es.
Ist ja auch hoffentlich noch lange hin.
Genau, genau.
Mich jetzt einfach nur interessiert, ob das für dich grundsätzlich noch irgendwo in deinem Kopf ist, aber mein Gott, who knows, was in
bis
27, was mit Mitte 30 ist.
Ja, aber es ist ja klar, dass ich mir auch Gedanken mache, also ich merke, wie schnell die Zeit rennt. Wir reden ja jetzt gerade über meine Anfangszeiten und die Zeit geht ja unglaublich schnell vorbei. Also ich habe jetzt meine 10. Bundesliga-Saison. Das ist erstmal eine Zahl, die ist verrückt. Also echt verrückt. Bin seit 7 Jahren in Flensburg. Ist unglaublich viel passiert. Seitdem die Kinder da sind, rennt die Zeit noch mal schneller.
Aber du bist 27.
Ich bin 27, aber trotzdem macht man sich natürlich die Gedanken. Was machst du mit dem Rest deines Lebens nach der Handballkarriere?
Da trifft sich ja ganz gut, dass du auch studierst, oder?
Jein, also ich habe...
Hier steht Fernuni Wismar, Sportmanagement.
Da war ich eingeschrieben, habe es aber aktuell pausiert. Also ich habe da studiert.
Wie lange pausierst du da schon?
Seitdem die Kinder da sind. Also
Also nur seit 4 Jahren
quasi. Genau, ja.
Also ich pausiere bei meinem Studium schon seit 1998.
Ja, siehst du, dann bin ich ja noch ganz gut dabei. Nein, ich habe da ein paar Semester abgeschlossen. Das läuft mir auch nicht weg. Ich weiß aber tatsächlich auch nicht, ob das der Studiengang ist, den ich irgendwann beenden werde. Trotzdem muss ich sagen, dass ich jetzt aktuell neben Handball, wo ich natürlich versuche, auf 100% zu kommen, und Familie, natürlich, die dann die wenige Zeit oder doch ja leider wenige Zeit, die neben dem Handball bleibt, auch zu 100% den Kindern zu widmen. Und das ist mir aktuell viel wichtiger, als das Studium zu machen.
Also, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Also, gerade auch, wenn man Nationalspieler ist, Family, kleine Kinder und so ein Job, das wird dich zu 100% ausfüllen.
Genau, das, und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es manchmal schwer ist, beiden gerecht zu werden oder es ist unmöglich, beiden gerecht zu werden. Ja, und dann da noch eine dritte Sache irgendwie durchzudrücken, das muss ich Gott sei Dank aktuell nicht, aber weil es uns gut geht.
Ja, und weil du gesagt hast, du machst ja schon Gedanken.
Ja, also logischerweise.
Was wäre denn da so ein Gedanke?
Ja, es geht natürlich damit los, wo sehen wir uns als Familie nach dem Handball? Also wo werden wir sesshaft? Haben wir das Ziel, wieder in den Rheingau zurückzuziehen? So sieht es aktuell aus. Wie lange kann man Handball spielen? Es ist ja auch im Sport so, dass es leider auch schneller vorbei sein kann, als es einem lieb ist. Deswegen, die Gedanken sind immer im Hinterkopf. Und ich würde lügen, wenn man sagt, okay, ich lebe nur im Hier und Jetzt, genieße alles und was morgen ist, mache ich mir dann morgen früh Gedanken. So ist es natürlich nicht.
Bist du ein Vorausdenker?
Ich bin ein Vorausdenker. Ich bin auch jemand, der zurückdenkt. Also muss ich ehrlich sagen, also Entscheidungen, die getroffen sind, sind bei mir nicht getroffen und dann wird gemacht, sondern ich habe 1000 Gedanken, war das richtig, hättest du was anders machen können?
Tatsächlich.
Also, es ist schon viel los im Kopf, das gehört dazu, klar.
Okay.
Und so natürlich auch über die Zukunft, ja.
Okay. Also du würdest über dich sagen, dass du viel nachdenkst, dass du viel reflektierst.
Würde ich schon sagen.
Dass du gründlich nachdenkst.
Ja, würde ich sagen, ja.
Und dass es dann immer noch sein kann, auch wenn du eine klare Entscheidung triffst, dass du es nochmal reflektierst.
Ja, also ich würde nie sagen, dass ich etwas bereue, weil am Ende bist du immer auch selbst dafür verantwortlich, was aus den Dingen wird. Also das ging damals los mit dem Schritt nach Melsung. Mache ich das nicht? Ich habe gesagt, ich mach's 100%, gebe alles dafür, 150%. Ich nehme alles mit, was ich tun kann. Trotzdem sage ich aber auch, ich hätte mit Max und Robert auch eine schöne Zeit im Abitur haben können, hätte ein Auslandsjahr mit den beiden machen können. Okay. Das sind natürlich auch Gedanken, die ich im Kopf habe. Trotzdem bin ich dankbar für alles oder stolz auf die Entscheidung, die ich getroffen habe und alles, was ich umgesetzt habe. Aber ich glaube, bei jeder einschneidenden Entscheidung gibt es immer Pro und Contra. Und unabhängig davon, dass man die Dinge dann durchzieht, kann man sich auch immer darüber Gedanken machen, dass es auch andere Wege hätte geben können.
Aber es gibt jetzt nichts, was du fundamental bereust.
Null, nein, ja. Nein, überhaupt nicht.
Ich meine, nur von außen betrachtet, das ist natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt, aber was für ein Weg.
Ja.
Als junger Kerl dann früh Bundesliga gespielt, ganz früh Captain Nationalmannschaft, Captain in Flensburg, junger Familienvater, puh.
Ja,
Hast ganz schön was abgerissen mit 27.
Absolut. Ich habe natürlich dann auch mit dem Schritt nach Melsungen viel auf die Karte Handball gesetzt und habe viel investiert. Auch im Nachhinein, muss ich sagen, war es schon ein Pensum, das man erstmal wegstecken muss mit Abitur und in drei Mannschaften trainieren und so weiter. Das war schon aufreibend und ich bin glücklich, dass ich das durchziehen konnte, dass ich die richtigen Unterstützer hatte. Trotzdem weiß ich auch, was ich dafür geopfert habe. Und das ist halt dann die andere Seite, die auch dazu gehört.
Vergisst man leicht, wenn man von außen drauf guckt und nur sieht, boah, Wahnsinn, Johannes, Golla, Captain, Nationalmannschaft, was für ein Leben, was für eine Karriere. Aber du, was du sagst, im Leistungssport, glaube ich, unabdingbar. Genau. Wenn du an einen gewissen Punkt kommen willst, musst du was investieren und
du musst
auf was verzichten.
Ja. Absolut.
Also das, was du gerade gesagt hast, mit den Jungs mit 17, 18, 19 abends auf die Rutsche gehen.
Ja.
Feiern, das Leben genießen.
Zeit mit den Großeltern. Bist weg von zu Hause. Die sind nicht mehr in dem Alter, dass sie dich überall besuchen können. Du bist einmal im Jahr in der Heimat und opfert man natürlich viel Zeit.
Ja. Großeltern, also scheinst du auch ein Familientyp zu sein? Und ich meine, vor allen Dingen, wenn du bist jung geheiratet, jung Vater geworden.
Ja, ich bin so aufgewachsen. Also ich hatte das Glück, dass die Eltern meiner Mutter zuerst bei uns im Haus und dann direkt nebenan gewohnt haben. Also ich bin mit denen aufgewachsen.
Mhm. Großfamilie quasi.
Genau, Türen waren immer offen. Tanten und Onkel haben immer auch im Haus nebenan gewohnt. Meine andere Familie hat 15 Minuten entfernt gewohnt. Wir waren jede Woche dort. Und ja, man ist schon natürlich in so einer heilen Familienwelt aufgewachsen, ohne sich da groß Gedanken zu machen, aber...
Einfach normal.
Einfach normal und jetzt im Nachhinein weiß man das zu schätzen, wie viel das wert ist, wenn man natürlich vor allem meine Frau viel mit den Kindern alleine ist und diese Unterstützung nicht hat und wie viel das wert ist, eine Familie zu haben, auf die man sich verlassen kann.
Sie kommt auch von dort, aus dem Rheingau?
Ja, genau. Also,
Wie alt wart ihr, als ihr euch kennengelernt habt?
Das Lustige ist, wir haben uns schon mal kennengelernt, ohne dass wir es wussten. Wir haben zusammen Handball gespielt. Es gibt ein Foto von wirklich, da waren wir vielleicht 7 und 8 Jahre alt. Seid ihr
gleich alt?
Ja, sie ist ein Jahr älter als ich.
Ah, okay.
Aber wir stehen zusammen auf dem Rasenturnier, auf dem Mannschaftsfoto und ich habe mich nicht an sie erinnert und dann irgendwann kam der Kontakt wieder mit 18 ungefähr. Okay. Und dann haben wir uns wieder getroffen und das hat von Anfang an gematcht und dann haben wir irgendwann gesprochen, ich habe Handball gespielt in Eltville, ich auch, und dann ist immer dieses Foto aufgetaucht.
Nein.
Und da stehen wir tatsächlich
das ist ja legendär.
Auf einem Foto, das ist verrückt. Ja.
Das Foto hat hoffentlich einen Ehrenplatz jetzt im Hause Golla.
Ja, hat es nicht, aber es ist auf jeden Fall immer auf dem Handy dabei, weil das eine lustige Geschichte ist. Ja.
Okay, 2022, wie alt warst du da? Das war vor 3 Jahren, mit 24 schon geheiratet.
Ja, mit 23 sogar.
Mit 23 sogar?
Ja. Nee, mit 24 geheiratet, das ist richtig,
Deutlich vor Schnitt, würde ich sagen, also zumindest in der heutigen Zeit.
Ja, aber das, also ich muss sagen...
Warum war das für euch offenbar eine klare Entscheidung?
Das war eigentlich... ein Antrag gehört natürlich dazu und war auch sehr emotional, aber für uns gab es eigentlich keine andere Option, weil wir hatten zu der Zeitpunkt auch schon unsere Tochter und... am Leben hat sich durch die Hochzeit nichts geändert. Also wir sind jetzt genauso ein Team, wie wir es vorher waren. Und deshalb war diese Hochzeit einfach nochmal eine Möglichkeit, um Ja zu sagen, auch die Ringe zu tragen. Mhm. Und ja, es soll auch, damals war noch zum Teil Corona-Regeln und es soll auch irgendwann nochmal in größerem, feierlicherem Rahmen eine Party stattfinden. Und ja, es ist einfach nochmal eine Bestätigung für das, was wir eigentlich vorher schon gehabt haben, nämlich ein super Zusammensein, eine kleine Familie. Mhm. Sicherlich auch großes Entgegenkommen von meiner Frau, die mit mir ihre Heimat verlassen hat, die mit mir nach Flensburg gezogen ist, da sich ein neues Leben aufgebaut hat, viel alleine macht, und dann war es für uns eigentlich der normale Schritt
zu heiraten. Ja, so klingt es, als ob das quasi ganz logisch war, dass ihr dann, obwohl ihr noch sehr jung natürlich wart, auch geheiratet habt. Ja? Jung Papa geworden, war so gewollt?
Ja.
Kann ja auch mal ungewollt passieren.
Nee, war absolut trotzdem natürlich eine Herausforderung. Also es war auf jeden Fall so, dass wir gesagt haben, wir wollen junge Eltern werden, okay, weil wir die Vorteile sehen, wenn wir als junge Eltern viel von unseren Kindern mitbekommen können. Wir haben diese ja doch privilegierte Situation, dass ich mit meinem Sport ein Leben habe in der Regel, wo ich viel von den Kindern mitbekommen kann, mit Abstrichen natürlich Auswärtsfahrten, Nationalmannschaftszeiten. Ich habe ein Einkommen, das meiner Frau gewährleistet, die Kinder erziehen zu können, zu Hause zu sein und da Mama zu sein. Und deswegen haben wir gesagt, das ist in der Zeit, in der ich Handballprofi bin, eine super Zeit, um junge Kinder zu kriegen. Mhm. Und bereuen das eigentlich keinen Tag.
Das klingt sehr schön. Ja. Auch das klingt für mich total selbstverständlich. Ja. Also jetzt aus eurer Familiensituation einfach heraus.
Ja, ja, es ist, man muss sich natürlich nicht die Illusion machen, dass es immer alles leicht ist. Also wenn ich das,
bin auch Papa.
Absolut. Wenn ich das vergleiche, vor den Kindern war eine Auswärtsfahrt für mich kein Problem. War eine Woche Nationalmannschaft kein Problem. Eine EM hat man gemacht, weil es einfach mega cool war, du warst unterwegs. Und ab dem Zeitpunkt natürlich vermisst du schon etwas, was zu Hause ist. Kinder, du merkst, dass du deine Frau auch in schwierigen Momenten zu selten unterstützen kannst. Das macht das Ganze natürlich nicht unbedingt leichter.
Was bist denn du für ein Papa?
Ich würde sagen, dass ich schon ganz entspannt bin eigentlich. Also das meine Frau und ich eigentlich da einen Stil gefunden haben, wie die Erziehung sein soll, wo wir uns einig sind. Also es ist nicht so, dass einer der Strengere und der andere erlaubt alles, sondern
Good Cop, Bad Cop.
Na, sowas haben wir nicht. Wir probieren, oder ich probiere natürlich in den Phasen, wo ich da bin, auch meiner Frau die Freiräume zu ermöglichen, die sie auch für sich manchmal braucht. Wird jetzt auch leichter, je größer die Kinder werden. Aber alles in allem, ja, glaube ich, teilen wir uns alles auf, und ohne dass wir uns jetzt da einen strikten Plan gemacht haben, wer welche Rolle erfüllt, läuft das sehr gut.
Das klingt so, als sei das echt ein Fit, eure Familiensituation. Ist doch für dich wahrscheinlich auch eine ganz wichtige Voraussetzung für ja, die sportliche Leistungsfähigkeit,
ja, also
für das Sportliche insgesamt.
Ich glaube, jeder, der Familie hat, der weiß, dass du nicht dich auf deinen Job, auf deine Arbeit, auf irgendwas konzentrieren kannst, wenn zu Hause der Baum brennt. Mhm. Also ich kann nicht von zu Hause wegfahren und die Tür zumachen und sagen, das läuft schon alles, wenn ich weiß, meine Frau ist krank, die Kinder sind krank und das ist mir dann egal. Also so funktioniert das natürlich nicht. Und deswegen weiß ich ja die Rückendeckung und das, was meine Frau auf sich nimmt, natürlich sehr zu schätzen.
Dann lass uns jetzt nochmal richtig reintauchen in die Handballgeschichte. Ja. Wir waren ja schon quasi am Ende deiner Jugendzeit, also kurz vor dem Wechsel nach Melsung, da wurde es ja dann richtig interessant. Und da war ja dann auch dieser Herr involviert.
Johannes Goller, was soll ich sagen? Bevor ich was über den Sport sage, möchte ich einfach sagen, dass der Johannes, das ist mir am allerwichtigsten, glaube ich, ein super toller Mensch ist, der unheimlich starken Charakter hat, der sehr familiär geprägt ist, der einfach auch von Anfang an seine Position als junger Spieler wahrgenommen hat. In der Handball-MT-WG war er die führende Kraft. Der hat seine Schule sehr gut gemacht, die Ausbildung gut gemacht, ohne dass man da jemals hatte irgendwas Negatives gehört. Und das ist für mich auch ein wichtiger Entwicklungsschritt gewesen. bis der Moment kam, wo er damals mit seinem Papa in den Flur der Sporthalle in Melsungen kam, als Rohdiamant. Mich hat ein Freund von der Familie angerufen, hat gesagt, ja, kennt da jemand? Und Schorle, guck dir den doch mal an. Und dann habe ich gesagt, naja, meistens, wenn jemand anruft, sagt, das wird das meistens nichts. Aber ich habe ihm dann den Gefallen getan. Dann kam Johannes Gunnar mit seinem Papa, zwei riesige Schränke, breites Kreuz. Und dann habe ich Johannes gefragt, ja, Johannes, was ist denn, welche Position spielst du denn? Sagt er, ja, Rückraum und Kreisläufer. Also, du spielst doch schon A-Jugend, da müssen wir doch wissen, welche Position man spielt. Na ja, der Trainer schickt mich mal da und dahin. Dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, Johannes, du drehst jetzt 3 Tage mit und dann sage ich dir, ob du mal Bundesliga spielen kannst oder nicht. Und dann reden wir nach 3 Tagen. Und dann hat er sich im Training da bei uns direkt reingehauen. Dann war relativ schnell klar, dass er kein Rückraumspieler wird, sondern dass er Kreisläufer wird und dass er natürlich in der Abwehr sein Mann stehen kann. Das war von seiner körperlichen Voraussetzung schon gegeben. Ein absoluter Rohdiamant, den wir oder auch ich mitschleifen dürfte die ersten Jahre. Und auch die Müller-Brüder haben da einen Anteil dabei gehabt. Die haben ihn ein bisschen an die Seite genommen. Und Michi Allendorf. Und da hat er nicht nur Handball gelernt, sondern auch wie man nach dem Handball mal ein Bier trinkt. Das war auch wichtig. Und bin selber mächtig stolz, mal mit Johannes zusammengearbeitet zu haben und wir haben immer noch einen sehr guten Kontakt, wenn wir uns sehen, knuddeln wir uns. Und ich wünsche ihm natürlich auch dann jetzt erst nochmal in Flensburg eine schöne Zeit und dann in seiner alten Heimat bei der MT Melsung und werde ihn mit Sicherheit da mal besuchen irgendwann. Liebe Grüße von Schorle Roth.
Ja, was für eine tolle Sprachnachricht. Ich denke, die Leute haben es, also die meisten haben ihn schon erkannt, vor sich nochmal verabschiedet hat. Ja? Schorle war damals Trainer bei der MT,
ja,
und war wie wichtig, ja, für deinen Weg damals?
Vorab erstmal vielen Dank, Schorle, für die netten Worte. Ja, ich glaube, ganz einfach auf den Punkt gebracht. Ohne die Chance von ihm hätte ich vielleicht den Weg, den wir eben vorgezeichnet haben, erste Mannschaft in Wallau spielen, Oberliga und Karriere bei der Polizei, das wäre es wahrscheinlich sonst geworden. Und er hat den Gefallen getan. Ich sehe das auch genau wie er. Ich will nicht wissen, wie oft da das Telefon klingelt und sagt, hier, ich habe einen, der hat Talent, probier's mal aus. Und er hat mir die Chance gegeben und irgendwas gesehen, weil ich glaube, auch ich kann mich da am Anfang auch nicht so gut präsentiert haben, dass er sagt, da...
Also dass das ein No-Brainer war, ja, meine Güte, was für ein Talent.
Auf keinen Fall, weil ich bin da hingekommen, ich war zwar groß, aber ich glaube, hatte knapp über 90 Kilo. Ich war wie ein kleiner Spielball da von den Bundesligaspielern und habe gar nicht verstanden, wie schnell das alles geht. Und irgendwas hat er gesehen und hat dann gesagt, okay, wenn der Verein jetzt gerade dabei ist, diese Strukturen aufzubauen mit Jugend, WG und so weiter, dann lass es uns doch probieren. Und ja, da bleibt es nichts, außer dankbar zu sein für diese Chance. Und das war natürlich das Fundament dafür, dass ich diesen Weg gehen konnte.
Man braucht solche Menschen auf seinem Lebensweg, jetzt egal in welchem beruflichen Kontext, die irgendwas in einem sehen, ja, die einen 100%. Unterstützen an einer gewissen Stelle und einem Chancen geben. Und er war da offensichtlich ein sehr wichtiger Mensch,
genau, in diesem Kontext. Genau, er hat die Tür geöffnet. Am Ende musste ich dann durchgehen mit seiner Unterstützung, mit der Unterstützung des Vereins, mit einem Jugendkoordinator Axel Renner, der nach wie vor im Verein ist, der damals alles mit aufgebaut hat, mit Unterstützern vor Ort, Bärbel Deutschmann, eine Frau, die sich uns angenommen hat, wir hatten alle noch keinen Führerschein, wir waren 17.
Du bist mit 17 da in die, genau, A-Jugend, 2015 war das, ja? Also zweites Jahr A-Jugend war das dann, oder?
Richtig, ja, genau. Und die uns unterstützt hat. Ich bin nach wie vor auch der Schule dankbar, meinen Mitschülern dankbar für die tolle Aufnahme. Auch nicht selbstverständlich mit einem Abitur die Schule zu wechseln und das dann irgendwie ermöglicht zu kriegen.
Das war der Abschluss im Abschluss.
Ja, 1,5 Jahre vorm Abitur. Ah, okay. Ich mal nachher die Oberstufe 2 Jahre bei G8 und da bin ich mittendrin zum Halbjahr gewechselt. Also,
okay. Also in der 11. zum, genau, Halbjahr quasi.
Genau, ja. Ich bin im Februar da aufgeschlagen.
Das war dann in Melsung.
In Melsung, genau. Ohne irgendjemanden zu kennen, bin ich da in die Schule reinmarschiert und sage, jetzt bin ich da und will hier mitmachen.
Für dich?
Ja, total, auf jeden Fall. Ich hatte aber in dem Moment gar keine ja, Zeit oder habe mir auch keine Gedanken gemacht, sondern einfach gesagt, das ist jetzt die Chance und ich will das jetzt hier voll angehen. Und hat sich ausgespielt. Ich habe damals von einem Athletiktrainer Lutz Anders Pläne an die Hand bekommen, weil wir alle gesehen haben, okay, da gibt's viel zu tun, wenn du auf dem Niveau mitspielen willst. Und dann ging die Arbeit los, ja.
Wobei Grundvoraussetzungen waren ja offenbar schon da, wie er das so, ja. Ich liebe, Scholle kann natürlich auch begnadet Geschichten erzählen. Ja, ja. Ja. Dann kommen sie da rein, Vater und Sohn, zwei Schränke und ja. Breit. Und
also ich war noch nicht so breit, aber ich glaube, wenn man meinen Vater sieht, dann weiß man auch, dass es ja bei mir
familiär woher das kommt.
Genau, dass ich da auch gewisse Potenziale in mir schlummern, um so auszusehen und ja.
Aber es ist klar, es gibt eine grundsätzliche Veranlagung, aber so wie du heute dastehst als brutal austrainierter Athlet, da muss man dann doch noch zwei, dreimal den Kraftraum
suchen. Ja, also besuchen. Ich habe es, glaube ich, eben schon kurz gesagt, ich meine damals, ich war so groß wie jetzt, also 1,95, ja. Hatte 91, 92 Kilo. Damit war ich bei mir in der A-Jugend in Wiesbaden schon einer der stabilsten. Mhm. Und meine Hochzeit waren dann in Melsungen 117 Kilo. Also da habe ich schon ein bisschen was draufgepackt in dem Zeitraum. Natürlich bin ich auch mit 17 noch nicht am Ende meiner Entwicklung gewesen, aber viel Training und so weiter hat natürlich auch dazu gehört.
Und wie war das jetzt mit der Geschichte Rückraum und Kreis? Das ist auch so typisch Scholle. Du kommst in 3 Tage, sag ich dir, wo du spielen kannst. Ja. Und offenbar war ja dann ziemlich schnell klar, dass das mit, also aus seiner Sicht zumindest, siehst du das auch so? Hättest du im Rückraum was werden können oder nichts?
Ich glaube nicht. Also
wo hast du gespielt? Mitte, halb links? Oder?
Halb links, eigentlich ja. Meistens in der Jugend. Also, ich glaube, ich hätte es nicht zum Bundesligaspieler geschafft.
Okay.
Ich finde Rückraum sehr interessant, auch die Gedanken mitbekommen, die man sich macht, wie man ein Spiel steuert und welche Spielzüge zu welchem System passen. Das finde ich super interessant, heißt jetzt aber nicht, dass ich das auch spielen könnte. Also ich glaube, ich habe die Begeisterung für Taktik sicherlich, aber bin, glaube ich, am Kreis von den Qualitäten, die ich habe, ganz gut aufgehoben.
Also war das eine ganz gute Einschätzung von Schorle?
Also ich glaube, er hat jetzt nicht viel falsch gemacht.
Damit.
Ich glaube, es passt.
Schorle gut gemacht, ja. Kapitän Nationalmannschaft, am Kreis.
Hätte er im Rückraum nicht geschafft, ganz sicherlich.
Okay, stimmt es eigentlich, dass du quasi diese, was das war noch gar kein Internat, es war so eine Jugend-WG, ja. Die hast du quasi eröffnet. Warst du ja, der Erste, der da eingezogen ist?
Richtig, ich bin nach Melsungen gekommen zum zweiten Halbjahr, im Februar war das dann. Hab 2015, am Anfang
2015.
Ja, genau. Ja. Hab am Anfang noch in einer mit Jan Forsbauer, der damals ein Zweitspielrecht in Eisenach hatte, der ist gependelt von
Linkshänder.
Melsungen. Genau, mit dem habe ich ein paar Wochen zusammen in der Wohnung gewohnt. Der war so nett und hat mich mit aufgenommen, weil er auch wenig da war. Und dann wurde diese Jugend-WG gegründet, die es bis heute gibt. Jetzt ist es das ganze Haus. Damals hat das mit einem Zimmer und einer Küche und einem Bad angefangen, wo ich eingezogen bin. Ein paar Wochen später kam dann der zweite. Also ich war praktisch so der, ich will nicht sagen Versuchskaninchen, aber der Startschuss für das Ganze. Ja.
Aber hat dir nicht geschadet, offensichtlich, nein, das Versuchskaninchen zu sein?
Überhaupt nicht. Also ich glaube, kann jeder sich vorstellen, mit 17, gerade 17 geworden, raus zu Hause. Gibt es natürlich viele Dinge, die du lernen musst. Ich habe schon Bärbel Deutschmann angesprochen, jemand, der uns am Anfang Mittagessen gekocht hat, ja. Der uns, oder sie hat uns beim Einkaufen unterstützt. Wer Melsungen kennt, das Schule, Halle liegt auf dem Berg oben.
Ah, okay.
Und da Wasserkisten und so weiter den Berg hochschleppen, ging nicht so gut. Und da hat sie uns zum Einkaufen gefahren, zweimal die Woche und sowas. Also ohne diese Leute funktioniert das nicht, aber ich bin gefühlt in ganz kurzer Zeit dann ja selbstständig und erwachsen geworden.
Also da kommst du als junger Kerl dahin und da waren natürlich Schorle, ein echter Typ. Die Müller-Brüder sind ja auch schon angesprochen worden, damals die Integrationsfiguren bei der MT. Also wenn ich mich da reinversetze oder versuche reinzuversetzen, denke ich mir, wenn da ein Neuer mit dazukommt, so jung, den gucken die sich erstmal ganz genau an. Wie hast du das in Erinnerung? Also diese ersten Begegnungen, insbesondere auch mit den Müller-Brüdern.
Ja, also erstmal natürlich Riesenrespekt. Du kanntest sie aus dem Fernsehen, du wusstest, wer das war. Es ist ja eine ganz andere Welt. Also ich kam da als Jugendspieler hin, habe wahrscheinlich erstmal gar nichts gesagt, habe versucht, da ein bisschen zu überleben im Training und das war's. Und das erste Mal war ich nur für einen Tag da. Das ging alles ruckzuck und dann durfte ich wiederkommen. Das waren dann diese 3 Tage, von denen Schorle gesprochen hat. War ich im Hotel in Melsung. Ich habe damals von Johannes Selin das Angebot bekommen, dass er mich mit zu den Trainings fährt und dass ich überall dabei sein kann. Und dann bin ich auf einmal auch halt einfach so im Alltag von Johannes gelandet und durfte mit ihm zwischen den Trainingseinheiten bei ihm zu Hause sein. Dann war, ich weiß nicht, war Philipp, glaube ich, damals dabei. Und dann hat man irgendwie so relativ leicht den Einstieg gefunden. Und dass sie das erstmal zugelassen haben, war, glaube ich, der erste Schritt. Und dass sie dann auch so den Willen gefunden haben, meine Potenziale zu entwickeln, zusammen natürlich mit Schorle, und das zu akzeptieren, dass da ein junger Spieler kommt, dafür bin ich den Jungs natürlich auch unglaublich dankbar. Und ohne eine Unterstützung von der Mannschaft, ohne offene Arme, kannst du dich ja auch nicht etablieren. Und da gibt es so viele Kleinigkeiten, die für die Jungs selbstverständlich waren. Also ich hatte damals, als ich 18 wurde, habe ich ein Smart bekommen vom Verein, also als Auto. Ja. War super cool, ich war mobil. Aber wenn ich dann mal eine längere Strecke auf der Autobahn fahren musste, dann war das nicht perfekt. Und ja, dann gab es immer einen von den Spielern, die gesagt haben, guck mal, nimm mein Auto, kannst du machen, kein cool. Problem. Sollen wir dich irgendwohin mitnehmen? Sollen wir zusammenfahren? Willst du, wir gehen auf ein Konzert, willst du mitkommen? Und das sehe ich als so wertvoll an und als überhaupt nicht als Selbstverständlichkeit, dass das ja auf jeden Fall sehr, sehr viel bedeutet für oder bedeutet hat für mich.
Also ich stelle mir das ja so vor, so wie ich die beiden einschätze, die Müller-Brüder, die beeindruckt man nicht so leicht, aber dir ist es offensichtlich gelungen.
Moin Moin, oder wie man im Rheinhessischen sagen würde, Gude.
Schon wieder.
Schön, dass ich dabei sein darf. Ich hoffe, euch geht's gut bei der Aufzeichnung des Podcasts. Ja, was soll man über Johannes Goller sagen? Ich glaube, die meisten Geschichten wurden schon erzählt. Der Weg seiner Laufbahn ist hinlängst bekannt und hat jeder verfolgt. Mich macht es unglaublich stolz, dass ich gerade am Anfang seiner Karriere in jungen Jahren ihn begleiten durfte und vielleicht auch das ein oder andere sportlich als auch menschlich mitgeben dürfte. Es ist unglaublich beeindruckend, wie er sich körperlich entwickelt hat, was für eine Transformation er da als von 16, 17 genommen hat körperlich und wie er mittlerweile jetzt im Saft steht. Wirklich beeindruckend, aber auch unglaublich, ja, schön zu sehen, wie er sich als Mensch weiterentwickelt hat und da als Galionsfigur mittlerweile vorweggeht in Flensburg oder auch in der Nationalmannschaft. Ich hoffe, dass er auch was weitergeben kann, so wie früher damals Jan-Olaf Immel in meiner frühen Zeit als Spieler beim TV Großwaldstadt hat mir das dann auch versucht, den jungen Spielern weiterzugeben. Und ich glaube, Johannes ist einer, der das alles aufgesaugt hat und jetzt auch weitergibt. Ist spannend zu beobachten, was er für eine Strahlkraft hat, was er für eine Vorbildfunktion hat im deutschen Handball als Spieler und als Mensch. Und freue mich natürlich auch, dass selbst mein Lütte mittlerweile ein großer Johannes Goller-Fan ist und die Spiele da mit Spannung verfolgt, Nationalmannschaft und auch in Flensburg. Ja, macht er wirklich gut und ist wirklich beeindruckend. Es gibt ja auch Gerüchte, dass Michael Müller bloß noch wegen Johannes Goller nochmal die Handballschuhe geschnürt hat und nach Flensburg gegangen ist und da nochmal die letzten Meter auf dem Feld gegangen ist. Aber es freut mich unglaublich, wie erfolgreich Johannes aktuell ist, wie er das durchzieht und was er da für eine steile Karriere hingelegt hat. Drück ihm da die Daumen für die nächsten Titel, für die nächsten Aufgaben, auch wenn es natürlich jetzt mit dem ERF-Final vor die nächste schwierige Aufgabe vor der Brust steht und mit der Nationalmannschaft natürlich auch noch weitere viele große Turniere bevorstehen. Da drücke ich ihm die Daumen, wünsche ihm alles Gute. Man merkt auch, dass der Mann mittlerweile älter wird, wenn man sich jetzt mehr dem Kaffeegenuss zuwendet und eine Siebträgermaschine hat, dann sagt es schon was aus über den Herrn. Aber so ist der Lauf der Zeit. Ich wünsche euch noch viel Spaß und freue mich auf die Ausstrahlung des Podcasts und bleibt gesund. Bis die Tage. Viele Grüße aus Leipzig. Euer Philipp.
Ja, tolle Nachricht von Philipp Müller. Was ist das Problem mit einer Siebträgermaschine?
Ja,
sowas braucht man.
Absolut, absolut. Ja, erstmal Philipp, vielen Dank für die Worte. Ja, super, super Charaktere und eine super Zeit, die wir zusammen hatten. Und ich bin dankbar und erinnere mich immer gerne zurück. Ja, Siebträger, das war an der Zeit. Mein Vollautomat hat den Geist aufgegeben. Und dann war es so weit, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und apropos, sein Bruder muss auch noch bei mir vorbeikommen und einen Kaffee trinken. Er hat sich schon lange angekündigt, aber Hast du nicht geschafft.
Bruder Michael,
Genau, komm vorbei.
der dann, das hat er ja auch noch angerissen. Was hat er da gemeint? Also der hat ja nochmal ausgeholfen dann in
Ja.
Flensburg. Hast du das
Nein.
vermittelt oder wie?
Ich glaube, da ist ja der Kontakt über seinen Schwiegervater nochmal ein bisschen besser über Dirk Schmeschke.
Dirk Schmeschke?
Nee. Nee, aber Michi ist ja dann nach seiner Handballkarriere mit seiner Familie nach Flensburg gezogen. Und ja, dann war es naheliegend. Er war noch nicht so lange raus. Wir hatten wieder unglaubliche Verletzungsprobleme und ja, eigentlich auch eine kitschige Geschichte, dass erstens wir beide nochmal zusammengespielt haben, mega cool, aber auch ein Michi Müller, der in Flensburg ja das ein oder andere Mal nicht so nett begrüßt wurde, als er noch mit anderen Vereinen dort aufgetreten ist. Ich weiß nicht, ich glaube, kann man oder sollte man hier nicht sagen, was da gerufen wurde, und dass er sich dann auf dem Feld von der Nordtribüne nochmal verabschieden durfte und da tosenden Applaus bekommen hat. Auch Gänsehautmomente. Also schon coole Geschichte, wie der
Ja,
Sport so schreibt.
die ganz, ganz besonderen Handballgeschichten. Ich meine, das war ja nicht nur in Flensburg so, dass die Müller-Brüder, jetzt haben wir mal nicht die beliebtesten Spieler außerhalb des jeweiligen Vereins waren, für die sie gespielt haben. Ja. Das hat sie natürlich auch ausgemacht, diese raue Art und Weise. Ja. Also du scheinst ja da auch schon, auch was das Weitergeben betrifft, das hat er ja auch betont, Philipp, schon einiges mitgenommen haben aus diesen Begegnungen. Ja.
Ja, 100%. Also das ist zum einen das Sportliche. Also da sind natürlich Michi Philipp, aber auch Nenad Vučković, Felix Danner, Marino Maric, mit denen ich damals in der Mannschaft gespielt habe, die sich nie zu schade waren, auch mal einen Tipp zu geben, sich mal ein Gespräch oder die Zeit zu nehmen, was sportliche Tipps angeht, und dann aber auch die Möglichkeit zu kriegen, ja, als junger Spieler, der ja noch lange nicht auf dem Niveau ist, der gerade die Schule fertig gemacht hat, als respektiertes Mitglied einer Profimannschaft dabei zu sein und auch mitgenommen zu werden und dabei natürlich auch diese ganzen Werte zu lernen. Wie verhält man sich in der Gruppe? Wie verhält man sich einfach im Umfeld einer Profimannschaft und auch mit Außenstehenden? Das habe ich da alles mit auf den Weg bekommen.
Du hast eine gute Zeit offensichtlich gehabt in deinen ersten Jahren in Melsungen, von 2015 bis 2018 hast dich entwickelt, warst natürlich immer noch ein extrem junger Spieler. Und die MT war ein sehr ambitionierter Verein, ja damals schon. Warum bist du dann trotzdem nach Flensburg gewechselt, damals 2018?
Ja, erstmal gab es für mich in Melsungen nicht mehr das Gefühl, dass ich da das kriege, was ich als nächsten Schritt brauche. Also du hattest mit Felix und Marino zwei gestandene
Marino
Bundesliga-Klasse,
Maric,
ja genau,
Felix Danner.
zwei wirklich sehr, sehr gestandene Bundesligaspieler, die eine Riesenqualität haben und auch den Anspruch hatten zu spielen und das auch gerechtfertigt. Und dann kam ich dazu, der ja eigentlich in dem Sinne nicht in die Kaderplanung eingeplant war, sondern der sich entwickelt hat. Und dann war es natürlich so, wenn mal jemand verletzt war von den beiden, habe ich viel gespielt. Wenn ich hatte auch mal Phasen, wo ich einfach gut war und dann mehr gespielt habe, aber nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das ist das, was mich jetzt pusht, um den nächsten Schritt zu gehen. Und dann habe ich mir halt auch die anderen Optionen angeguckt. Und dann gab es halt die Option, einen Schritt zurückzugehen. Also in der Bundesliga, ein Verein, der vielleicht im Mittelfeld steht, aber wo du eine Rolle als Nummer 1 kriegen kannst. Und auf einmal kam halt das Angebot SG Flensburg-Handewitt. Und da habe ich in dem Moment gar nicht mit gerechnet, weil ich war ja 18 Jahre alt, glaube ich, als ich das erste Mal den Kontakt, vielleicht gerade 19 geworden, das erste Mal den Kontakt zu Dirk und zu Mike bekommen habe damals.
Mike Machulla, Trainer
Genau.
damals.
Und natürlich auch mit dem Wissen, dass sowas schiefgehen kann, dass sowas auch in der Vergangenheit schon mal schiefgegangen ist, wenn junge Spieler den Schritt zu früh gehen. Habe ich mir aber gedacht, erstens, vielleicht kommt die Chance nie wieder, zum internationalen Topclub zu gehen. Und zweitens, doof gesagt, aber aus Flensburg kommst du auch immer wieder weg. Also selbst wenn es nicht klappt,
Okay.
den Schritt zurück kannst du hoffentlich dann immer noch gehen. Und dann
Okay.
habe ich gesagt, ich möchte das machen. Und war, glaube ich, nach dem Schritt nach Melsungen, der auch einschneidend war, aber die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Jetzt sagst du, in Melsungen war die Situation, die Konkurrenzsituation für dich damals kompliziert mit Danner und Maric. 2018, ich meine, Flensburg war amtierender deutscher Meister. Nochmal in eine Stufe über der MT zu der Zeit. Wer hat damals am Kreis gespielt bei Flensburg?
Also ich war dann zusammen mit Anders Zachariasen und Simon Halt.
Das war ja, aber du hattest ja wieder zwei extrem starke Konkurrenten.
Es
was,
ist aber,
was war anders an der Konstellation?
Also es ist immer ein Unterschied, ob du aus einem Verein als Jugendspieler hochkommst und da diese Rolle hast als der Junge, der dankbar ist und glücklich ist, dabei zu sein.
Ah, das ist
oder
interessant.
Ob du halt als normal verpflichteter Spieler zu einem externen Club gehst. Du hast natürlich als junger
andere
Spieler...
Andere Wertschätzung?
Ganz andere Voraussetzungen. Du hast als junger Spieler natürlich auch immer den Bonus, dass du kannst auch mal schlecht spielen und du wirst trotzdem als der aus dem eigenen Stall, du wirst immer deine Chancen kriegen. Du kommst aber nach Flensburg, hast totale Chancengleichheit, ist natürlich ein Riesendruck, wenn du nicht da bist.
Wenn dann, du nicht performst, dann spielst du natürlich
spielst auch nicht. Du nicht. Auf der anderen Seite, wenn du performst, dann hast du auch da eine reelle Chance, direkt eine tragende Rolle zu spielen. Zudem hat Mike mich überzeugt als Trainer.
Hat ja offensichtlich klargemacht, dass er bereit ist, dir die Chance zu geben.
Ja, er hat aber auch nicht mir die Illusion gegeben, du kommst hierher und bist Nummer eins, sondern wir haben eine Top-Mannschaft, wir haben Champions League, wir haben Pokal, wir haben Bundesliga. Du wirst deine Spiele machen, Rolle gucken wir dann. Aber wir haben hier eine junge Mannschaft, wir haben hier richtig was vor. Ja, Flensburg, ich habe mein erstes Bundesliga-Auswärtsspiel in Flensburg gemacht. Auch ein riesen tolles Erlebnis, einfach so eine Halle. Und da darfst du oder hast du die Möglichkeit hinzuwechseln. Dann war ich im Sommer in Flensburg, habe mir die Stadt angeguckt, Sonnenstrahlen, 25 Grad, war mit Mike und meinen Beratern am Hafen essen. Da dachte ich, wenn das
haben wir Glück gehabt bei der Besichtigung.
Wenn das immer so ist hier, dann kannst du ja gar nicht nein sagen.
Und dann hast du zu dir gesagt, das ist immer so,
das
oder?
Das ist immer so, das ganze Jahr über. Nein.
Und du hast es geglaubt.
Ja, aber es hat alles gepasst. Es hat alles gepasst. Und dann ja, habe ich die Entscheidung damals gefällt. Also habe es mir auch nicht leicht gemacht, weil ich natürlich auch, haben wir eben drüber gesprochen, den Melsungen, dem Verein, den verantwortlichen Trainern, Spielern viel zu verdanken habe. Aber für mich war damals das der richtige Schritt.
Irgendwelche Sorge gehabt? Oder Zweifel,
ja, natürlich,
dass du das schaffen könntest? Ich meine, du warst noch keine 21, wie ich es richtig sehe.
Ja, also ich habe... Die Kontakte waren frühzeitig da und ich habe mich mit 19 dafür entschieden, den Schritt zu gehen. Ja. Und was ich vorhin gesagt habe, du denkst immer darüber nach. Ich hatte bis zum letzten Tag in Melsungen eine schöne Zeit. Und da habe ich gesagt, natürlich, das Risiko ist da. Du tauschst das jetzt hier ein für einen ungewissen Riesenschritt, der auch nach hinten losgehen kann. Trotzdem bist du selbst dafür verantwortlich, wie das Ganze wird. Und dann hat meine Freundin damals gesagt, sie kommt mit. Cooler Schritt, das erste Mal eine gemeinsame Wohnung. Neu Fuß fassen in einer komplett neuen Stadt. Und das hat uns auch dann so richtig erwachsen werden lassen. Ja,
ja, offensichtlich. Ja. So, und dann direkt mal im ersten Jahr Deutscher Meister geworden.
Ja, mega. Das Jahr war unglaublich. Flensburg gerade natürlich Meister geworden, kurz bevor ich hinkam. Ja. Durch doch dumme Zufälle. Wir hatten damals mit Melsung noch die Finger im Spiel, weil wir beide den Löwen auswärts gewonnen haben. Dadurch ist die Tür für Flensburg aufgegangen.
So war es ja, also 2017,
18.
Ganz genau.
Flensburg nicht so gut gestartet und dann 3, 4, 5 Spieltage vor Schluss haben die Löwen auf einmal gegen uns.
Die Löwen waren in der Pole-Position damals.
Sind gegen uns gestrauchelt. Und dann kommst du natürlich zum deutschen Meister und Umbruch, ich glaube 6, 7 neue Spieler, alle sagen, ja, für Flensburg war jetzt schön, wird es aber ein hammerhartes Brett zu bohren, da dabei zu bleiben, und dann starten wir aber einfach überragend. Wir gewinnen in der Bundesliga jedes Spiel, wenn auch knapp, aber wir haben überragende Spieler, wir haben den Glauben, dass wir jedes Spiel, auch wenn es schlecht läuft, gewinnen können, und dann ist am Ende des Jahres der deutsche Meistertitel rausgesprungen. Und ich habe eine größere Rolle gehabt von Anfang an, als ich es mir vielleicht habe vorstellen können. Ja. Und deswegen, das erste Jahr hat den Grundstein für meine Flensburger Zeit gelegt. Ja.
Direkt Meister geworden. Nationalmannschaftsdebüt, glaube ich, auch in dieser ersten Saison gegeben.
Eins der ersten Spiele war ein Derby zu Hause gegen den THW Kiel. Habe ich erstmal erlebt, was in der Handballhalle überhaupt los sein kann. Ja. Und ja, aber Wahnsinn, ja. Schöne Erinnerung, auf jeden Fall.
2018, jetzt sind wir 2025, deine siebte Saison bei der SG. Was würdest du da quasi unter, also das ist ja im Moment ist ein Zwischenstrich, ist ja noch nicht der Schlussstrich, aber was würdest du da drunter schreiben unter diese Zeit in
Also
Flensburg bislang?
ich klammer jetzt mal einfach die Erfolge und Platzierungen aus, weil da haben wir drüber gesprochen, das ist einfach nicht mehr selbstverständlich, dass du Titel gewinnst in egal welchem Verein du bist, aber alles in allem war das ein absolutes Match, der Verein, die Stadt, Flensburg und meine Familie und ich, deswegen, ja, war das, oder ist es bis heute ein Abschnitt, der ja zum Glück noch nicht zu Ende ist, aber der unabhängig vom Handball auch für uns immer eine Riesenbedeutung haben wird.
Aber hast natürlich auch in diesen Jahren Auf und Abs erlebt. Ja, riesengroße Erfolge haben wir gerade schon gesprochen. Tiefpunkte, deine erste schwere Verletzung war der Mittelfußbruch
Ja.
im Sommer 2020.
Ja, war unglücklich. Das war direkt nach Corona. Also wir hatten ja sowieso schon ein halbes Jahr keinen Handball. Wir dürfen nicht zusammen sein. Dann habe ich mich direkt am Anfang verletzt und war dann wieder 3 Monate raus. Also ich hatte gefühlt, ja, ein Dreivierteljahr keinen
Ja,
Handball gespielt und so. Ist alles nicht einfach. Aber ja, am Ende, so doof es klingt, das macht dich nur stärker. Und wenn du da gut rauskommst, dann nimmst du auch aus den Phasen was mit. Und auch da habe ich immer das Vertrauen von Mike damals als Trainer, von Dirk als Geschäftsführer immer gespürt und ja, war einfach super happy, dort sein zu dürfen und Handball spielen zu dürfen.
also die ersten Jahre, also wie gesagt, direkt Meister gewonnen, dann glaube ich zweimal Zweiter, also auch dann
Ja,
regelmäßig Champions League gespielt
genau.
die
Wir haben
ersten
Champions League
Jahre.
gespielt, wir haben Super Cup gewonnen, wir im Pokal haben wir uns irgendwie immer ein bisschen schwer getan, aber trotzdem, alles in allem haben wir ja, gut Handball gespielt, haben eine klare Philosophie gehabt. Wir haben aus schwierigen Situationen, wo wir extrem viel verletzte Spieler haben, zu gefühlt 7., 8. haben wir eine Bundesliga-Saison durchgespielt und sowas. Also es sind alles so besondere Erinnerungen, die mal unabhängig von den Platzierungen, den Vereinen, die Fans, die ja, fast einzigartig sind und mich immer ja, verbinden werden.
Bist dann auch Kapitän geworden der SG, bist ja nicht nur Nationalmannschaftskapitän, sondern auch in Flensburg, damals Nachfolger von Lasse Swan, glaube ich, geworden. Was hat dir das bedeutet?
Ich habe mich davor gar nicht so damit auseinandergesetzt. Also in der Vergangenheit war es immer so, dass Trainer den Kapitän bestimmt hat. In dem Jahr, Lasse hat aufgehört, war es dann so, dass es eine Wahl gab und dann wurde ich von meinen Mannschaftskameraden für das Amt bestimmt. Ist ja dann erstmal eine Riesenwertschätzung. Ich war immer noch jung und eine große Ehre, das ausfüllen zu dürfen. Wenngleich es natürlich auch ja, Verantwortung und mehr Aufwand bedeutet. Ja.
Aber du hast es gerne übernommen.
Ich habe sozusagen die Wahl angenommen, ja, und
Also richtig glücklich klingst du nicht, wenn ich dir
ich,
jetzt
ja,
zuhöre.
also ich weiß nach wie vor, was es bedeutet, einfach
Okay.
auch in schwierigen Momenten immer in erster Front zu sein. Also es ist ja,
Ist auch eine Belastung offensichtlich,
ja,
ne?
das schönste Moment ist, wenn du es mit deiner Mannschaft zusammen geschafft hast, was zu gewinnen und dann den Pokal entgegennehmen darfst. Aber das ist ja
Das ist der gute
0,00001.
Captain-Moment, verstehe
Ja,
schon.
und ansonsten gehört auch viele schwierige Gespräche, viel, was du natürlich abschirmen musst dazu. Das heißt, es ist
Okay.
nicht immer nur ein Geschenk, sondern wie gesagt, auch ein Amt, das man ja auch erfüllen muss erstmal.
Gibt's einen besonders schwierigen Kapitänsmoment, an den du dich erinnerst, den du mit uns teilen würdest?
Es ist einfach ganz oft, wenn du halt Niederlagen einsteckst, wo wenn du ja auch selbst natürlich erstmal mit dem klarkommen musst, was da passiert, weil du kannst dich ja nicht rausnehmen. Also du bist ja
Okay.
auch in gewisser Weise immer mitverantwortlich erstmal für die Leistung, die gezeigt wird, aber trotzdem musst du ja auch direkt nach dem Spiel gewisse Einschätzungen, die richtigen Worte finden und das ist schon oft eine Herausforderung, weil du natürlich auch emotional gefangen bist und trotzdem musst du dich da halt schnell sortieren. Du musst mit egal wem du sprichst, die richtigen Worte
Da
finden.
bist du auch dann sofort Ansprechpartner für die Medien, gerade im Misserfolgsfall
Ja,
als Kapitän.
obwohl das natürlich nochmal einfacher ist zu sprechen, weil da am Ende kann ich Pokerface aufsetzen und die Dinge erzählen,
Okay. Intern mit den betreffenden Menschen ist es
ist es
schwieriger.
schwieriger, weil da bist du natürlich für verantwortlich. Also wenn ich bei allem Respekt, aber wenn du mich jetzt nach einem schlechten Spiel was fragst, dann kann ich dir auch eine Antwort ohne ja. Antwort geben und gehe danach in die Kabine und hake das ab. Aber
das wird intern nicht funktionieren.
Intern funktioniert das nicht, ja. Weil da ist halt alles, was du sagst, hat eine Konsequenz und du willst natürlich das Richtige machen, um das nächste Mal diese Niederlagen zu vermeiden. Deswegen gehört schon viel dazu.
Okay, bist du dann auch, weil so kennt man dich ja eigentlich von außen betrachtet gar nicht, kannst du da dann auch impulsiv sein?
Ja, kann ich, aber ich mag das eigentlich nicht. Also ich hab das gemacht und ich finde, manchmal ist es auch, muss es sein.
Okay.
Ich bin aber eigentlich kein Freund davon, weil oft sind so Emotionen, die auf andere Emotionen treffen, nicht unbedingt förderlich. Also natürlich, wenn
zwei im emotionalen Ausnahmezustand
ja,
sind.
Ja, und alle sind enttäuscht.
Ja, ja.
Du, bei uns in der Kabine findest du keinen, der da sitzt und dem das völlig egal ist, der sein Handy anmacht und sagt, ja, ich gehe nach Hause und fertig, das interessiert mich nicht, was hier passiert. Deswegen manchmal hat es vielleicht einen kurzen Impuls zu zeigen, dass man nicht einverstanden ist, aber alles in allem sind konstruktive Gespräche, die stattfinden, viel mehr wert als emotionale Ausbrüche.
Du hast ja schon erzählt, dass Mike Machulla bei deiner Entscheidung, als junger Kerl nach Flensburg zu einem Topverein zu gehen, offenbar schon eine große Rolle gespielt hat in den Gesprächen. Also war dann jahrelang dein Trainer, bis er dann 2023 entlassen wurde. Was hat das damals für dich bedeutet, als die SG diese Entscheidung getroffen hat? Wie war das damals für dich? Weil er war ja offensichtlich eine sehr wichtige Person für dich.
Ja, also ich hatte vorher leider auch schon die Entlassung von Schorle mitbekommen müssen, ja, in Melsung. Das war ja schon auch ein ganz komisches Gefühl.
Ja.
Und dann erstmal die Nachricht natürlich ein Schock, trotzdem aber auch diese 2 Wochen, die wir vorher erlebt haben. Also das war, wenn man so auf die Sportliche guckt, sicherlich die beschissensten Wochen, die ich in meiner Karriere erlebt habe. Wir haben angefangen, Granollers auswärts gerade gewonnen, dann DFB-Pokal Final Four mit großen Erwartungen hingereist, gegen die Löwen dermaßen chancenlos im Halbfinale ausgeschieden. Dann Dienstag drauf, 2 Tage später, gegen Granollers zu Hause das Final Four in der eigenen Halle verspielt.
Mich. Es war eigentlich alles angerichtet, dass ihr in der eigenen Halle den Titel gewinnt.
100%. Ja? Also Idealvorstellung vorher war, du spielst Pokalfinale, kann alles passieren. Ja. Im Idealfall holst du das Ding, machst Final Four, klar, spielst dann um Titel in Flensburg vor eigenen Fans. Halle war schon ausverkauft zu dem Zeitpunkt. Sonntag danach Bundesliga in Kiel. Idealfall, du gewinnst in Kiel, spielst wieder um die deutsche Meisterschaft. Ist alles krachend schief gegangen,
ja,
also völlig in die Hose, ja, gegangen.
Final Four verkackt,
ja,
nicht qualifiziert fürs Heimfinal Four.
Ja, und danach war Nationalmannschaft. Ich bin direkt von Kiel abgereist, alle in verschiedene Richtungen.
Ja.
Hab mich von Mike verabschiedet und ich glaube, wir haben uns in die Augen geguckt und haben schon beide gespürt, dass es
tatsächlich, das war so,
dass es nicht gut ist, was da passiert ist. Und dann kam ja ein paar Tage später dann schon der Anruf von, oder vielleicht sogar am nächsten Tag, ich weiß nicht mehr genau, von Holger, hat mir die Entscheidung mitgeteilt und dass wir dann halt die Mannschaft informieren und so weiter. Und das hat mich natürlich getroffen, weil erstmal ich Mike viel zu verdanken habe. Ich als wichtiger Spieler in der Mannschaft natürlich auch meinen Teil zum Nicht-Erreichen des Erfolges, der Ziele mit beigetragen habe. Trainerentlassungen fühlen sich immer wie ein Schlag ins Gesicht und wie ein Versagen als Spieler an, weil du bist am Ende dafür verantwortlich und keiner macht das mit Absicht. Und dann natürlich umso mehr, weil Mike, oder ohne Mike, ohne die Chance von Mike, wäre ich in Flensburg nicht zu dem Spieler geworden, zu dem ich geworden bin. Und auf der anderen Seite war es sehr emotional in dem Moment. Und mit dem Abstand, glaube ich, ist es auch, es gibt immer Pro und Contra für solche Entscheidungen. Und ich glaube, Mike hat auch jetzt mittlerweile in gewisser Weise seinen Frieden damit gemacht. Aber in dem Moment war es schon hart. Dass das Kapitel, für das ich mich ja natürlich auch entschieden habe, für das wir eine Mannschaft zusammengestellt haben, da endet.
Ja. Damals gab es auch ein Gefühl von Unverständnis?
Ja, natürlich, weil ich nach an einen Weg mit Mike zusammen geglaubt habe.
Der lange erfolgreich war.
Der lange erfolgreich war. Und es gab auch da Gründe, warum es nicht geklappt hat. Und natürlich, da ist auch ein bisschen Unverständnis dabei. Auf der anderen Seite hast du natürlich aber einen Vertrag mit dem Verein unterschrieben und hast auch natürlich, wenn du dich auf die andere Seite stellst, in gewisser Weise Gründe beim Verein nachvollziehen können, die den Schritt ergeben. Und ist nicht immer einfach, weil du sitzt ja mit dem Trainer im ersten Moment in einem Boot, dann musst du aber natürlich danach auch den Blick nach vorne richten.
Also du hattest ein ganz persönliches, intensives Verhältnis mit Mike Machulla. Wie war das dein Verhältnis zu Nikolai Krikau?
Auch sehr gut. Mhm. Dann hatten wir die Übergangszeit mit Mark Bult als Trainer, ja. Die 2 Monate. Ja. Haben versucht, da das Beste draus zu machen. Ist am Ende mehr oder weniger gut gelungen, weil in der Saison einfach auch schon viel drunter und drüber gelaufen ist. Und dann haben wir mit Nikolai einen neuen Trainer in Deutschland bekommen. Wir hatten viele neue Spieler und haben uns da aber eigentlich auch auf einen Weg begeben, an den ich hundertprozentig geglaubt habe. Wir haben den Handball ein bisschen verändert, den wir spielen wollen, und habe aber da auch voll Begeisterung für entwickelt, weil ich gesehen habe, das, was Nikolai vorhat, passt eigentlich zu unserer Mannschaft. Wir wollen Tempo spielen, wir wollen attraktiv spielen, ein bisschen anders als vorher. Wir wollen lieber die Spiele 35, 34 gewinnen als 27, 26, so, also ein bisschen Umstellung. Und dann war ich eigentlich auch positiv, dass der Weg der richtige für die SG ist und dass wir da auch erfolgreich sein werden.
Warum ist es dann aber anders gekommen? Ich meine, es war eine relativ kurze Amtszeit von Krikau
bei der SG. Ja, es waren 1,5 Jahre. Also so kurz ist es auch nicht. Ne? Also natürlich, wenn du die...
Es war anders geplant auf jeden 100 Fall.
100%. Und wenn du die Historie der SG natürlich anguckst, waren da immer lange Amtszeiten von Trainern eigentlich. Und deswegen...
Also er kam schon mit unglaublichen Vorschusslorbeeren, war ja super erfolgreich bei GOG. Riesenhoffnung in Flensburg, mit ihm eine neue Ära nach Mike prägen zu können. Und das meine ich, das hat so ja dann, ist so nicht aufgegangen. Warum? Nein. Aus deiner Sicht?
Auch Gründe, auch verletzte Spieler, kranke Spieler. Zum Teil auch Rückschläge in Momenten, wo du ganz empfindlich bist, also wo du eine neue Gruppe aufbaust und wo vielleicht dieses eine Spiel oder die 2 Spiele entscheidend sind, ob du den Weg zum Erfolg einschlägst oder wo es dann vielleicht so ein bisschen wackelig wird. Und da haben wir auch in der ersten Saison schon zu viele Punkte liegen lassen. Wir hatten da auch die gleichen Rückschläge. Wir haben gegen Melsungen ein DHB-Pokal-Final vor, große Erwartungen gehabt und haben gesagt, jetzt wollen wir den Schritt ins Finale gehen und um den Titel spielen. Krachend schief gegangen.
Letztes Jahr.
Das war letztes Jahr, genau. Und trotzdem, wir waren auch nicht weit entfernt. Es waren immer wieder Kleinigkeiten, die gefehlt haben. Dann haben wir auch einen Titel gewonnen, EHF-Pokal letztes Jahr. Hat auch Nikolai einen Riesenteil zu beigetragen, hat uns wirklich stark gecoacht an dem Wochenende. Und dann haben wir uns für die Saison wieder viel vorgenommen, haben versucht, an den richtigen Stellschrauben zu drehen, hat aber leider nicht geklappt. Und dann, gab es die nächste Trainerentlassung und auch die war alles andere als schön.
Was du aber davor gesagt hast, da habe ich jetzt schon aufgehorcht. Also du hast ja gesagt, dass du auch ein sehr gutes Verhältnis zu Krikau hattest, dass du an seine Idee geglaubt hast. Weißt du, es wird ja auch viel gesprochen und Gerüchte werden verteilt in der Handballszene und ich erinnere mich schon lebhaft noch dran, dass es auch immer wieder hieß in dieser Zeit. Also klar, Flensburg eh schon immer sehr skandinavisch-dänisch geprägt, jetzt auch noch ein dänischer Trainer, du quasi, ich glaube, bist ja immer noch der einzige Deutsche, ja, dass die Situation für dich nicht optimal, nicht einfach ist in dieser Konstellation. Stimmte das oder ist das
totaler Blödsinn? Ja, aber das liegt nicht an Nikolai. Also Nikolai war jemand, der ohne Deutschkenntnisse nach Flensburg gekommen ist und von Anfang an Deutsch gesprochen hat, in der Kabine, bei Ansprachen, der viel Wert darauf gelegt hat, alle mitzunehmen. Im Zweifel haben wir Englisch gesprochen. Es gab da die Situation in der Mannschaft, dadurch viele Spieler nach Deutschland kamen aus Dänemark, die sich kannten, die kein Deutsch sprechen, dass die viel Dänisch gesprochen haben. Aber das ist überhaupt nicht auf Nikos Mist gewachsen und wir hatten ein super Verhältnis.
Aber was war dann das Thema?
Wie meinst du?
Also, gab es das, dass du da dich in irgendeiner Art und Weise vielleicht am Rande gefühlt hast? Oder?
Nein.
Also das waren alles nur Gerüchte. Wie ich es halt gerade skizziert habe, dass du nicht zufrieden warst mit der Entwicklung dort.
Also ich glaube, mit der Entwicklung war keiner zufrieden, weil wir uns viel mehr vorgenommen haben. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich mich in der Mannschaft
oder nicht wohlfühle. Dass Dänen bevorzugt wurden
Quatsch,
oder irgendwas.
Quatsch, nein.
Das ist alles Quatsch gewesen.
Ja, also meine Rolle ist natürlich anders geworden. Deswegen kann man das sicherlich auch so interpretieren. Ich habe weniger gespielt als vorher.
Ja.
Hat aber auch damit zu tun, dass wir mehr Qualität auf meiner Position hatten als vorher. Und deswegen finde ich, das ist auch zu akzeptieren. Ich kann auch 10 Jahre da alleine gespielt haben und dann kommt jemand, der auch gut ist und auch spielen soll.
Lukas Jürgensen.
Ja, und Blage in der Abwehr. Ja, und dann teilen wir uns das auf. Aber das ist ja keine bösartige Entscheidung vom Trainer und das nehme ich ihm ja nicht übel. Ganz im Gegenteil, wir hatten immer eine sehr, sehr gute Kommunikation. Und auch bis heute, wenn man sich sieht, dann ist da alles im Reinen. Und Nikolai ist ein super Trainer und das ist auch schade, dass das nicht so gefunkt hat, wie man sich das vorgestellt hat.
Also das war nicht der Grund, warum du dich für einen Wechsel nach Melsungen entschieden hast.
Nein.
Also 2026.
Nein, sondern es ist einfach das Gesamtpaket gewesen. Wir haben vorhin über die Entfernung und die Entbehrungen gesprochen.
Deutlich näher dran, wieder an der Familie, an beiden Familien.
Genau, die es uns phasenweise sehr, sehr schwer gemacht haben. Und dann natürlich auch das gesehen, was in Melsungen passiert. Also das muss man natürlich auch sagen, dass du einen Verein hast, mit dem du emotional natürlich schon verbunden bist.
Also das ist immer so geblieben durch diese
natürlich,
prägenden
klar.
Jahre.
Ja, also ich glaube, es ist für mich was anderes, nach Melsungen zurückzukommen, als für jeden anderen Spieler. Ja. Also für mich ist Melsungen nicht der Verein, der seit Jahren versucht, mit allen Mitteln erfolgreich zu sein, sondern für mich ist Melsungen der Verein, wo ich zum Profi wurde. Und wo viele Menschen mir emotional um den Verein herum was bedeuten, wo ich mein Abitur gemacht habe, wo ich Leute kenne. Also ich wüsste da heute noch 5 Nummern, die ich anrufe, wenn ich mit jemandem was zu tun haben will, okay, der gar nichts mit Handball zu tun hat. Also da war es einfach so, dass das Gesamtpaket, viele Gespräche mit meiner Frau am Ende gesagt haben, okay, wir gehen den Schritt, auch wenn es überhaupt nicht einfach wird. Und das war es auch nicht. Das war nicht einfach, die Entscheidung zu treffen. Das war nicht einfach, den Moment zu erleben, als es verkündet wurde. Und über das alles andere haben wir gesprochen, was es bedeutet.
Das haben wir jetzt über dich schon gelernt, dass du dir auch diese Entscheidung sehr gründlich überlegt hast.
100%, ja.
So, bevor ich zu Melsung noch eine Frage habe, natürlich nur ganz kurz noch. Das hat ja schon auch viele ein wenig überrascht, dass Alex Pajovic neuer Trainer in Flensburg geworden ist, weil es halt davor jahrzehntelang diese skandinavische Ausrichtung gab. Jetzt kommt einer quasi vom Balkan.
Mike ist auch kein Skandinavier, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
Du weißt, was ich meine. Ja. Was siehst du da für Perspektiven? Was hast du bislang für Erfahrungen mit ihm gemacht? Warum ist er trotzdem der Richtige für die SG?
Also ich glaube, es ist ja auch da natürlich viele Trainer, die Chance hatten, sich vorzustellen, sich zu bewerben oder angefragt wurden und was vorstellen mussten. Und Pajo hat das einfach am besten gemacht. Und das zeigt er jetzt auch Woche für Woche, dass er einen Plan hat, dass er den Handball wieder ein bisschen mehr zu einer kompakten Abwehr hinentwickeln möchte, bei der wir unseren Torhütern mehr helfen. Und dann noch 1-2 Facetten im Angriffsspiel dazu bringen möchte. Und da ist unsere Entwicklung jetzt schon in die richtige Richtung. Also wir bekommen vom Gefühl, ohne dass ich jetzt Statistiken parat liegen habe, etwas weniger Gegentore. Wir spielen etwas mehr mit Block und Torhüter Zusammenspiel. Haben 1-2 2-gegen-2 Situationen mehr im Angriff, anstatt nur 1-gegen-1. Mhm. Und das sind so die Kleinigkeiten, die er gerade ändert. Okay. Und unabhängig davon hat er riesen Bock, die Mannschaft wieder zum richtig verschworenen Haufen zusammen zu schweißen und da auch zu investieren. Und das wird von uns oder wird von der Mannschaft gut angenommen, gut aufgenommen. Mhm. Und die glauben daran, weil man sieht ja jetzt, Spieler verlängern ihre Verträge.
Simon Pütlik, 2030.
Du hast einen Luca Witzke, du hast einen Marco Grigic überzeugt, nach Flensburg zu kommen. Und das ja auch nicht zuletzt, also Pajo ist auch Teil davon und ich glaube auch, dass das Ganze gut zusammenpasst und freue mich auf die gemeinsame Zeit, die ich mit ihm habe. Und dann ist er so ein super Typ, dass ich ihm und der SG natürlich dann auch für die Zukunft alles Gute wünsche.
Jetzt hast du, haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, jetzt weiß ja auch jeder, ab 2026 in Melsungen unterschrieben. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass dann ein Wechsel doch vorzeitig vollzogen wird. Und natürlich bist du das schon zigmal gefragt worden und alle haben das spekuliert. Wirst du denn ganz sicher Stand heute bis 2026 in Flensburg sein?
Ja, 100%.
100%?
Ja.
Das ist so geplant und da ist nichts dran zu rütteln. Das ist der Plan.
Ja.
Das ist eine eindeutige Aussage.
Ja. Also es ist ja zweifelsohne so, dass im Handball auch diese Themen größer werden mit Rauskaufen, Ablösesummen und so weiter. Mhm. Und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass sich Vereine austauschen, wo Wechsel feststehen. Wie sieht's aus? Habt ihr Interesse? Ja, nein.
Das kann ja auch mal wirklich handfeste Gründe haben. Zum Beispiel, wenn jetzt die Flensburger einen potenziellen Nachfolger für dich nur jetzt 25 holen können.
Ja, logisch.
Dann könnte es ja für alle Beteiligten auch Sinn machen.
Das kann jetzt unabhängig von meiner
Situation. Wobei dich abzugeben vorzeitig, das kann keinen Sinn machen.
Danke dir. Nee, aber es kann natürlich auch für Vereine finanziell interessant sein und so weiter, unabhängig von meinem Beispiel. Für mich war es aber so, dass ich gesagt habe, Vereine sprechen miteinander, guckt, wollt ihr nicht, ich halte mich komplett raus. Ihr klärt das.
Aber das ist
mein jetzt Plan. Ja, das ist geklärt. Okay. Und mein Plan ist, ich habe bis 26 unterschrieben und das will ich auch erfüllen. Ja.
Und was willst du dann noch erreichen mit der SG in deinem? Also klar, jetzt natürlich, ihr wollt den Titel gewinnen beim European League Final Four nächste Saison.
Ja. Ja, genau. Und in der nächsten Saison
das Maximum.
Gehen die Ziele von vorne los. Also unsere Zeit in Flensburg ist viel zu wertvoll, um das einfach austrudeln zu lassen, um zu sagen, ich reiß jetzt hier noch ein Jahr mit rum und lass es oder genieße es, sondern natürlich will ich mich verabschieden mit am besten einem Titel, am besten mit einer Champions League Qualifikation, die der Verein, die das Umfeld verdient hat. Und das sind dann auch nächstes Jahr die Ziele. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt habe, weil erstmal geht es darum, die Saison vernünftig hinter uns zu bringen. Dann
da macht es dann, glaube ich, schon sehr großen Sinn im Jetzt
100% und dann sein. In diesen 2 Jahren ohne Sommerurlaub, Olympia, da ist bei mir auch tatsächlich das erste Mal so dieses große Verlangen nach Abstand, nach Urlaub,
das kann ich
so richtig
vorstellen.
Gekommen. Also früher war es immer so, okay, jetzt ist vorbei, wir hatten eine geile Saison, jetzt mache ich ein bisschen Urlaub, ich freue mich, mal keine Termine zu haben, aber wenn es dann wieder losgeht, dann freue ich mich auch. Und jetzt ist erstmal so, schaffen wir bis 8. Juni.
Letzter Vollgas Spieltag Bundesliga, Pause.
Cut, ja. Dann ist
ich glaube, so geht es vielen von euch.
Und dann ist wirklich mal Zeit,
Olympia letzten geben. Sommer, im Januar das nächste Großturnier, Weltmeisterschaft, jetzt endlich mal wieder.
Ja, diese Pause. 2 Jahre waren schon heftig, muss man sagen. Und deswegen noch nicht so viele Gedanken an die nächste Saison, sondern erstmal jetzt vernünftig zu Ende bringen und dann von vorne an.
Kann ich komplett nachvollziehen. Nur einen Satz oder eine Frage noch zur MT. Ich meine, du hast jetzt mit Flensburg viele Jahre, also ihr seid immer mit dem Ziel in die Saison gegangen, möglichst um alle Titel mitzuspielen. Wie überzeugt bist du, dass das in Melsungen in Zukunft auch der Fall sein wird?
Sehr überzeugt. Also dieses Jahr zeigt das, die Entwicklung der letzten Jahre zeigt das. Ich glaube, sie haben mit Roberto Garcia Parondo einen der akribischsten Trainer, die es im Handball gibt. Es gibt jetzt als Gegner kaum eine Mannschaft, die taktisch auf jedes Spiel so gut vorbereitet ist, die in der Abwehr zig verschiedene Systeme haben, kleine Anpassungen haben, die im Angriff, wenn ich nur das 7 gegen 6 nehme, da gefühlt 15 verschiedene Auftaktbewegungen haben, wo du als Abwehr wirklich taktisch vor große Herausforderungen gestellt wirst und haben auch eine Mannschaft, die punktuell so zusammengestellt wird, dass die Spieler genau das liefern, was sie sollen. Also es ist nicht mehr so, dass in Melsung vom Gefühl nach Namen eingekauft wird und nach Nationalspielen, sondern ich sehe da
Verpflichtung. Der größte Name, das höchste Gehalt, sondern es gibt eine Idee.
Genau, ich sehe Spieler, die ich mit wenig anderen Top-Vereinen in Verbindung bringen würde, die aber in Melsung 1A ihre Rolle erfüllen. Mhm. Und das macht erstmal Mut für die Zukunft, was Melsung angeht. Und ich freue mich natürlich auch. Ich habe noch nie mit einem spanischen Trainer zusammengearbeitet. Spanische Trainer, Kreisläufer.
Wunderbar.
Kann in der Regel gut passen. Und deswegen, ich bin dann 28, wenn ich nach Melsung gehe. Immer noch nicht am Ende von meiner Handballkarriere. Und hoffe natürlich vielleicht, dass ich da auch noch die ein oder andere Facette in meinem Spiel mitkriege. Also, deswegen,
ich wäre geneigt zu sagen, du kommst dann in deine Prime, oder?
Ja.
Also wenn du gesund bleibst,
genau,
natürlich.
Genau, genau. Aber also ich sehe auch in Melsungen Riesenchancen, da nach wie vor ambitioniert Handball zu spielen und dass sich die Ziele nicht unbedingt ändern müssen.
Ich habe schon wahnsinnig viel deiner Zeit in Anspruch genommen, aber lass uns, bevor wir zur letzten Runde und den 7 schnellen Fragen kommen, du kennst ja unsere letzte Rutsche, glaube ich, oder hoffe ich zumindest, aber lass uns noch 2, 3 Sätze über die Nationalmannschaft sprechen, das müssen wir einfach machen. Ich meine, wir sind ja auch gerade im Kontext der Nationalmannschaft, du bist Kapitän der Nationalmannschaft. Grundsätzlich, was bedeutet es dir, in dieser Rolle auch in der Nationalmannschaft sein zu können? Du hast ja gerade auch schon durchblicken lassen, dass das in Flensburg natürlich eine Ehre ist, keine Frage, und eine Wertschätzung und gleichzeitig auch Belastung. Wie empfindest du das bei der Nationalmannschaft? Ich vermute ähnlich, ich meine, weil die Rolle wird sich nicht so unterscheiden.
Jein, in Flensburg ist es natürlich so, dass du es das ganze Jahr über hast. Ja. In der Nationalmannschaft komprimiert sich das auf wenige Wochen. In der Zeit hier gibt es, oder sagen wir es andersrum, in Flensburg, wenn du ein ganzes Jahr mit einer Mannschaft zusammen bist, gibt es ganz andere Probleme im Zusammensein, als es in einer Woche, wo du hier bist, gibt. Also hier kommen alle hin. Es geht weder um Vertragslaufzeiten, um Verlängerungen. Es geht weder um, im Idealfall natürlich um, wer spielt nicht, sondern es geht um diese eine Woche, um in der Regel 2 Spiele oder ein Turnier, wo du in dieser Gruppe für dein Land, für Deutschland das Bestmögliche rausholen willst. Also es ist so komprimierter Zeitraum, so eine heile Welt, du kommst hier in ein Hotel, hast perfekte Bedingungen und alle sind nur hier, um Handball zu spielen. Und da gibt es in der Regel so wenig Probleme,
okay,
um die man sich kümmern muss. Es sind dann manchmal
Da ist ja noch das Funktionsteam drumherum, jetzt auch mit dem Nationalmannschaftsmanager, ja, Benny Chateau, genau, der glaube ich auch 100%. Wahnsinnig viel abnimmt.
Dann sind das 2, 3 Gespräche, einmal Meinungen abgeben, manchmal mit Alfred sprechen, manchmal in der Mannschaft was lösen, aber alles in allem ist das sehr, sehr pflegeleicht hier. Und
auch bei den großen Turnieren, wo man ja ziemlich lange aufeinander drauf sitzt?
Da natürlich ein bisschen anders und genau wie vorhin angesprochen, gepaart mit Rückschlägen musst du natürlich da genauso die richtigen Antworten finden in kurzer Zeit oder in noch kürzerer Zeit. Das sind dann natürlich auch Extremsituationen, aber immer in einem ganz anderen Umfeld, in wie angesprochen, so ein bisschen heile Welt, Ferienlager und alle haben richtig Bock, da ein Highlight zu erleben.
Wenn du an den letzten Sommer zurückdenkst, Paris.
Ja, Paradebeispiel dafür.
Olympia, Silbermedaille, was hast du für Gefühle, für Gedanken?
Ja, das ist, glaube ich, etwas, was uns als Gruppe für immer zusammenschweißt. Das, die Spiele an sich, da hat jeder Zuschauer verfolgt, glaube ich, weiß, dass das Viertelfinale gegen Frankreich was Einmaliges ist. Das wird nicht mehr passieren. Ja, 100% da ein Teil davon gewesen zu sein, mega. Aber auch einfach die Zeit, die wir zusammen hatten. Wir hatten eine lange Vorbereitung, da hat man schon so gedacht, boah, alle deine Teamkollegen, die nicht bei Olympia sind, machen jetzt Urlaub und du bist hier in Hennef und trainierst dich dumm und dämlich. Aber es hat sich gelohnt. Und wir sind nach Paris gefahren, haben unsere 2 Apartments bezogen, total spartanisch. Also ich glaube, wenn man das sehen würde als jemand, der denkt, da wird Spitzensport gemacht, da würde man sich kaputt lachen, wie wir da zusammen gelebt haben. Aber wir haben es genossen. Also wir haben da uns Sitzsäcke zusammengebaut, ein Sofa und haben den ganzen Tag zusammengesessen, haben andere Sportarten geguckt, haben viel Schwachsinn erzählt, haben uns richtig gut kennengelernt und das war am Ende auch Grundstock für den Erfolg, den wir da erzielen konnten und auch etwas, was uns ja für immer verbinden wird.
Was du gerade ansprichst, ich kann es nur bestätigen, ich bin ja jetzt auch schon oder beobachte die Szenerie schon sehr lange. Wir müssen den Namen ja nicht nennen. Das ist hier kein Luxushotel, in dem ihr hier seid. Ich habe euren Speiseraum gesehen, was ist das, Mannschaftsraum, wo ihr esst. Ihr sitzt, also fast wie die Hühner auf der Stange aufeinander drauf, so eng ist das. Und trotzdem lacht jeder. Ich spreche natürlich auch mit den Leuten, die sagen alle, ja, ist ein bisschen enger hier, ist auch das Hotel ist proppevoll, aber keiner beschwert sich, ist alles selbstverständlich. Also das macht mir ja schon immer wieder deutlich, trotz der Popularität, die ihr ja auch mittlerweile habt, ja, trotz dieser irren Wahrnehmung, die gerade die Handball-Nationalmannschaft in Deutschland bekommt, das scheint euch nicht zu Kopfe gestiegen zu sein.
Nein, im alltäglichen Leben überhaupt nicht. Also wir sind auch nur Mitte 20 oder Anfang bis Ende 20-Jährige, die hier eine gute Zeit zusammen haben. Was sich geändert hat seit letztem Sommer, ist natürlich so ein bisschen die Erwartungshaltung von außen, aber auch von uns selbst. Also wir sind natürlich mit sowas, was jetzt am Mittwoch passiert ist, was auch zum Teil im Januar passiert ist, nicht mehr zufrieden. Also wir,
also Mittwoch ist unentschieden, genau, in der Schweiz, genau. Leistung, ja, war nicht so toll. Ja, Viertelfinal, genau, aus gegen Portugal.
Ja, mit einer durchwachsenen Leistung durch das ganze Turnier. Sowas, ja, ändert sich natürlich, aber das hat keine negativen Auswirkungen auf unser alltägliches Zusammensein hier, sondern eher, dass wir uns die Frage stellen, wie schaffen wir das, alles aus uns rauszuholen, um öfter solche tollen Erlebnisse wie letzten Sommer zu haben.
Letzte Frage, also dieser Rubrik, bevor wir zu den sieben Schnellen gehen. Wann wird die deutsche Handballnationalmannschaft bei einem Turnier vor der dänischen einlaufen?
Ja, das ist eine super Frage, die, die schwer zu...
Die, also die grade, wirken so, ja, unfassbar.
Es ist gerade ganz schwer, da eine Prognose zu wagen, weil die gerade so stabil wirken. Ja. Und die haben auf jeder Position unglaublich gute Spieler. Die haben mit Matthias Gitzel einen Spieler, der jede Mannschaft auf ein oder zwei Niveau höher hebt. Ja. Muss man einfach bei allem Respekt anerkennen.
Du, ich höre immer häufiger, so ein Spieler hat es offensiv noch nie gegeben, mit so einem Impact. Und es gab viele große
Handballer. Nicht nur offensiv, einfach auch, wie er eine Mannschaft trägt über eine ganze Saison. Ja. Ich glaube, das haben die wenigsten ihm zugetraut, dass er das in der Bundesliga mit dieser Konstanz, ja, dann EHF Cup, jetzt Champions League schafft, bei einer Nationalmannschaft jedes Spiel 60 Minuten spielt. Also ich glaube auch, das hat es noch nicht gegeben. Dazu haben sie mit Emil Nielsen wahrscheinlich den besten Torhüter gerade, der auch noch jung ist, 28 müsste er sein, ist 96er Jahrgang, glaube ich, also ein Jahr älter als ich.
Das habe ich jetzt oder nicht vielleicht auf sogar Schirm, aber ewig alt ist er auf gar keinen Fall.
Also die,
ja,
und
heute können ja bis Ende 30 normalerweise gut spielen,
genau,
wenn sie gesund
bleiben.
Genau, und
die bleiben. Sind mega gut gerade und die Konstellation, ja, passt. Trotzdem hat man bei Olympia auch gesehen, vielleicht nicht gegen uns im Finale, aber im Halbfinale, im Viertelfinale war es auch nicht mega eindeutig. Ja,
sie hatten gegen die Schweden,
ne? Die Schweden und
war
die Slowenien
so,
war es,
ja, ja,
auch eng.
Ja.
Und das ist natürlich dann die Herausforderung für die anderen Nationen und uns, da einfach den Abstand zu verkürzen. Und wenn du mich jetzt nach dem Datum fragst, haben wir natürlich dieses Ziel Heim-WM 27 in relativ naher Zukunft vor uns, das natürlich dafür prädestiniert ist, mit Unterstützung der Fans die große Überraschung zu schaffen.
Was für ein schönes Schlusswort für diesen zweiten Teil. Wir freuen uns natürlich alle schon wieder auf dieses Turnier. Weltmeisterschaft im eigenen Land. Du hast ja, haben ja, da schließt sich auch wieder die Klammer drüber gesprochen, was für eine junge Mannschaft hier zusammen ist, die jetzt nochmal wachsen kann, eineinhalb, zwei Jahre. Und dann würden wir uns natürlich alle wahnsinnig freuen, wenn ihr in einer super Verfassung dann, ja, tatsächlich im eigenen Land mit,
genau,
mit der Unterstützung der Fans da angreifen könnt.
Wir wollen ja die EM26 auch nicht außen vor lassen. Man hat ja kein Großturnier, was du als Übergangsturnier angehst. Wir wissen aber auch, dass das in Dänemark stattfindet und ja,
es wird nicht
über
einfach.
Alles andere haben wir gesprochen. Aber natürlich dieses 27, 20 Jahre nach dem Titel im eigenen Land, ja, das ist schon ein Rahmen. Viel größer geht es ja eigentlich nicht.
Letzte ganz kurze Pause und dann die sieben schnellen Fragen. In fünf Minuten bist du hier durch. Danke dir ganz herzlich. So, die sieben schnellen Fragen mit Johannes Goller. Ich hoffe, du kennst das Prozedere. Kurze, schnelle Fragen, kurze Antworten. Das ist
kenn
das
ich
die
nicht,
Grunde,
aber ich,
ja,
bin bereit.
Okay, alles klar. Was ist, ich habe gehört, du bist NBA interessiert?
Ja, früher mehr als heute, aber ja.
Okay, was ist dein Lieblingsteam?
Ich fand damals ja, Cleveland ganz cool, aber einfach
zu LeBron Zeit.
Ja,
noch,
genau.
Okay.
Ja.
Okay, alles klar. Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
Ich habe zuletzt gelesen, ich weiß den Titel nicht, aber ein Buch darüber, warum Ostdeutschland und Westdeutschland sich denn heute noch unterscheiden. Also war ganz interessant.
Ah, okay.
Ja, ich kenne den Namen nicht, aber war ganz informativ. Ja.
Aber das stimmt schon, du liest ganz gerne, ja?
Ja, ja, ja.
Hast du ein hessisches Leibgericht? Oder ein Leibgericht allgemein?
Ich sage immer Kaiserschmarrn. Das ist jetzt nicht hessisch, aber ich
das
liebe
das schon. Eher hier, bayerisch,
ja,
österreichisch.
Ja, deutlich weit südlich, aber ja.
Das ist auch genommen, aber mit Hessen hat das mal rein gar nichts
zu tun. Ich finde zum Beispiel auch grüne Soße, Frankfurter grüne Soße mit Eier und sowas, Kartoffeln. Ich weiß nicht, ob man das kennt.
Was ist grüne? Was ist das? Irgendein Gemüse, oder?
Nein, das ist halt eine Soße auf entweder Quark, Joghurt, Schmandbasis und dann gibt es da eine exakte Kräutermischung, die da rein muss. Dann kochst du dir Eier dazu, machst da frische Kartoffeln und das ist ein super Auch relativ gesundes Gericht.
Ja. Aber das ist ja dann hessisch, oder?
Ja.
Dann haben
also
wir
genau,
ja was,
wenn ich was Hessisches...
Wie nennt sich das nochmal?
Frankfurter grüne Soße. Oder Grüsoße, sagt man. Grüsoße.
Gute. welcher Trainer hat dich am meisten geprägt, kann man das sagen?
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, Schorle, Mike und auch Alfred in der Nationalmannschaft sind wahrscheinlich so die einschneidendsten Dinge mit mir erlebt haben.
Die nächste Frage bräuchte eigentlich gar nicht mehr stellen, glaube ich. Flens oder Wein?
Wein, ja. Ja.
Wer wird, also von heute aus betrachtet, früher deutscher Meister, Melsung oder Flensburg?
Unglaublich schwer zu beantworten. Und da kann ich ja auch eigentlich nur verlieren, weil...
Na gut, Flensburg ist ja echt im Meisterrennen jetzt. Traust du
Melsung, meinst du, ja.
Ja, ja, jetzt.
Ja, natürlich. Ich sage, es ist alles möglich. Die Liga ist so verrückt, deswegen da wage ich keine Prognose zu stellen. Und für nächstes Jahr werde ich natürlich alles dafür tun, dass ich mich aus Flensburg im besten Falle mit was in der Hand verabschieden kann.
Und wen würdest du uns als Gast empfehlen, zur Hand aufs Herz? Hast du eine gute Idee? Wir haben natürlich schon ein paar gehabt, aber vielleicht hast du noch eine ganz gute, besondere Idee?
Ich habe eine Idee. Ich würde tatsächlich Lasse Möller empfehlen.
Ah, tatsächlich?
Ja, weil das erstmal jemand ist, der mit dem man unglaublich gut reden kann, der interessante Dinge zu erzählen hat, der, glaube ich, viele Facetten des Profisports erlebt hat, der nach Deutschland kam, mega eingeschlagen ist, dann sich richtig schwer verletzt okay. hat, sich Lasse zurückgekämpft Möller. Hat, aus einer Verletzung, wo es nicht feststeht, ob du überhaupt zurückkommst und jetzt nach Jahren, wo er nicht immer die erste Rolle gespielt hat, uns als Mannschaft mitträgt und ich glaube, so jemanden mal Fragen zu stellen, wie man das alles unabhängig vom Sportlichen mental hinkriegt, würde mich mal interessieren.
Klingt nach einer verdammt guten Idee. Vielen Dank für den Hinweis, aber vielen Dank natürlich vor allen Dingen für das gesamte Gespräch. Also weiß das wirklich extrem zu schätzen, dass du dir so viel Zeit genommen hast jetzt. Wünsche dir einfach nur das Allerbeste. Ja.
Danke. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei und dann vielleicht irgendwann wieder.
Geh mal davon aus, dass da einiges Interessantes dabei war. Und spätestens am Ende deiner Melsunger Zeit werden wir dann noch mal einen
Stichwort erzählen. Dauert ja hoffentlich noch ein bisschen.
Sehr gut. Was ich euch noch sagen wollte, zu Hause, wo ihr auch immer diesen Podcast hört, Johannes Goller war ja auch Teil der HBL-Serie Never Stop. Da gibt es auch nochmal spannende Einblicke zu ihm. Schaut gerne nochmal rein. Bodenständige Arbeitsmaschine und Doppelcapitano Never Stop. Das ist der Originaltitel mit Johannes Goller, Folge 3. Also das wollte ich unbedingt noch loswerden. Und sonst gute Zeit. Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.